Willkommen bei Blackbox, dem Sci-Crime-Podcast. Euch erwartet ein True-Crime-Podcast mit der Extra-Portion Psychologie.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi. Und bei uns geht es um wahre Kriminalfälle und die psychologischen Hintergründe davon. Als studierte Psychologinnen schauen wir uns an, warum psychisch kranke Straftäter tun, was sie tun und was die psychologischen Hintergründe sind, die dahinterstehen.
Einige unserer Fälle beinhalten ziemlich viel Gewalt, sowohl physische, psychische als auch mal sexuelle, und sind oft auch sehr detailreich beschrieben. Deswegen empfehlen wir euch, auf euch und eure Emotionen zu achten und sollte es euch zu nahe gehen, den Podcast zu pausieren oder nach vorne zu spulen.
Wir haben euch gewarnt.
Ab und zu passiert es auch, dass wir in den Folgen lachen oder eine Bemerkung machen. Das ist nie respektlos gemeint, sondern liegt daran, dass wir eben sehr tief in der Materie drinstecken und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
Herzlich willkommen zu unserer 100. Folge. Die 100. Folge von Blackbox, dem Sci-Crime-Podcast. Maxi und ich sitzen im Studio und wir kommen eigentlich gar nicht klar darauf. 100 Folgen. 100 Geschichten, wobei eigentlich mehr als 100 Geschichten.
Ja, am Anfang haben wir zwei Fälle pro Folge gemacht.
Ja, 100 Diskussionen mindestens, die wir hatten über irgendwelche Fälle, Diagnosen, Theorien.
Die Diskussionen am Schreibtisch davor nicht eingeschlossen.
Stimmt. Es ist so unglaublich. Ich bin unglaublich stolz gerade und so glücklich darüber, dass wir einfach schon 100 Folgen gemacht haben. Es ist richtig surreal.
Das ist einfach richtig viel. Und es fühlt sich irgendwie so an, als ob wir noch gar nicht so lange dabei sind.
Ja, wirklich. Aber ich erinnere mich noch richtig, richtig gut an unsere erste Folge, bei der wir damals noch in unserem Wohnzimmer oder Esszimmer?
In
meinem Esszimmer. Ich wollte das hier ein bisschen, weißt du, ich wollte dich partizipieren lassen.
Du wolltest einfach das Bild vermitteln, dass wir so close sind, dass wir auch zusammen wohnen.
Ja, oder dass meins auch deins ist. Also in unserem Wohnzimmer. In meinem Wohnzimmer.
Ich schmelze.
Saßen wir und haben die allererste Folge aufgenommen mit einem Mikrofon, mit so einem Standmikrofon auf dem Tisch.
Und mit so einem, wir haben so Schaumatten aus dem Baumarkt gekauft und haben die so da rumgemacht. Und ich meine, ich habe die sogar die ganze Zeit halten müssen, ja, mit der einen Hand, damit die nicht auf unsere Laptop fliegt.
Und über uns hing diese Wolldecke, die bis heute immer noch auf meinem Sofa liegt, um den Schall noch weiter zu minimieren. Also Maxi und ich haben uns richtig einen abgeschwitzt. Und wir saßen so sehr nah beieinander um dieses Standmikrofon mit so einer Wolldecke über uns rum. Ich will gar nicht wissen, wie das von außen ausgesehen hat.
Das sah bestimmt lustig aus. Ja, aber innen drin, es war richtig warm da drunter unter dieser Decke.
Ja.
Ich habe richtig geschwitzt in dieser Folge.
Ich auch. Und die Vorbereitung, wie wir damals alles vorbereitet haben und wie unsere ersten Podcast-Folgen auch waren. Ich habe neulich das erste Mal wieder reingehört und wie wir uns entwickelt haben, wie der Podcast sich entwickelt hat, die Folgen sich entwickelt haben. Ich finde es unglaublich interessant. Also auch selber. Super interessant.
Ich weiß noch, dass ich beim ersten Mal voll nervös war und mir dachte, okay, was ist, wenn ich was Falsches sage? Was ist, wenn ich mich verplappere? Was ist, wenn ich irgendeinen englischen Ausdruck falsch pronounce?
Und wie wir ganz am Anfang in der Nachbereitung immer die ganzen M's und Ös rausgeschnitten haben. Ja, wir haben
die immer alle rausgemacht.
Oh, richtig bescheuert. Man macht sich keine Vorstellung davon, wie lange das dauert.
Ja, vollkommen unnötig.
Ja. Tja. Ja, und jetzt sind wir so schnell bei der Folge 100 angekommen. Wir wollen diese Folge und den Anfang dieser Folge nutzen, um uns einmal bei euch zu bedanken. Wir sind so dankbar dafür, dass wir mittlerweile eine so große Community haben, die unsere Podcast-Folgen hört und die mit uns diskutiert, uns Nachrichten schreibt. Es freut uns unglaublich, dass wir so viele Leute neu begeistern konnten und dass so viele Menschen unsere Begeisterung teilen für die Psychologie hinter Kriminalfällen und forensische Psychologie. Und es ist einfach so ein schönes Gefühl zu wissen, dass aus dieser fixen Idee, die wir irgendwann mal auf dem Küchenfußboden auf einer Hausparty hatten, dieser Podcast geworden ist und dass so viele Leute mittlerweile einfach mithören und mitdiskutieren und mitfiebern. Ja, und wir jetzt quasi symbolisch nicht mehr zu zweit auf dem Küchenfußboden sitzen und Ted Bundy diskutieren.
Ja, symbolisch jetzt sitzen wir beide an einem Tisch und diskutieren immer noch über Ted Bundy, unter anderem, aber jetzt hören ganz viele Leute zu.
Ja, also an dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an jeden Einzelnen und jede Einzelne von euch, die uns zuhört, die uns unterstützt, für all eure Fragen, Nachrichten, Inspirationen, Ideen und auch für eure konstruktive Kritik, damit wir uns immer weiter verbessern können. Also an dieser Stelle einen sehr, sehr großen Applaus an euch.
Bevor wir jetzt aber mit dem Fall starten, haben wir noch eine kleine Ankündigung für euch. Viele von euch haben uns in den letzten Monaten ja immer wieder gefragt, wie wir uns eigentlich finanzieren, wie wir den Podcast mit einer Ausnahme ohne Werbung und ohne Plattformkooperation aufrechterhalten.
Ihr wisst bestimmt alle, wie viel Arbeit in jeder einzelnen Folge steckt, mit der Recherche, dem Schreiben der Fälle, der Aufnahme selber, die Nachbearbeitung etc. etc. Also, wie machen wir das aktuell eigentlich? Und die Wahrheit ist tatsächlich, dass wir ihn selber finanzieren. Also wir haben zusammen mit einer Medienagentur ein Agreement getroffen und die helfen uns quasi dabei, den Podcast zu produzieren mit uns gemeinsam. Aber an sich finanzieren wir das selbst.
Für uns war die 100. Folge, also diese Folge, ein super Moment, um uns Gedanken darüber zu machen, wie wir Blackbox auch für die Zukunft absichern können, sodass wir auch die 200. und die 300. und die 400. Folge mit euch zusammen feiern können. Wir freuen uns total über jeden einzelnen von euch, über jede einzelne Person in unserer Blackbox-Community, die mit uns gemeinsam über alle möglichen psychologischen Hintergründe von wahren Kriminalfällen und psychische Erkrankungen fachsimpelt.
Ihr habt bestimmt auch mitbekommen, dass ganz viele True Crime Podcasts und auch andere Podcasts in der letzten Zeit auf exklusive Plattformen gewechselt sind. Und wir wollen das eigentlich vermeiden, weil, also wir wollen eigentlich, dass Blackbox wie so eine Art Community-Podcast sein kann, also ein unabhängiger Podcast, den wir für euch, aber auch mit euch weiterentwickeln. Ihr tut ja selber schon sehr viel dafür, indem ihr uns beispielsweise Fälle per Instagram oder per E-Mail schickt und uns immer mehr Ideen gibt, über was wir noch sprechen können. Und wir würden uns natürlich wünschen, dass ihr uns auch dabei helft, mit Blackbox weiterhin Vorurteile über psychische Erkrankungen aus dem Weg zu räumen, aufzuklären, für forensische Psychologie zu begeistern und natürlich auch spannende True-Crime-Fälle zu besprechen, wie wir das bisher schon machen. Und dafür brauchen wir eure Unterstützung.
Und deswegen haben wir eine Patreon-Seite eingerichtet, die ab heute aktiv ist. Wer es noch nicht kennt, Patreon ist eine Plattform, auf der man Podcaster, Künstler, Musiker, alle möglichen Menschen finanziell unterstützen kann, um sie unabhängig zu halten. Das heißt, ihr könnt uns da monatlich mit unterschiedlichen Beiträgen unterstützen. Dabei wählt ihr selbst den Beitrag. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir da Beträge zur Verfügung stellen zwischen 1,50 und 14,50 pro Monat, je nachdem, in welcher Höhe ihr uns unterstützen könnt und natürlich auch wollt. Den Link dazu haben wir in die Shownotes geschrieben, der wird auch auf Instagram zu finden sein und bald auch in allen älteren Folgen.
Nur kurz zur Klarstellung, unser Podcast wird weiterhin überall verfügbar sein. Patreon ist also keine Bedingung, um unseren Podcast zu hören, weil wir wissen, dass die aktuellen Zeiten für ganz viele Menschen sehr herausfordernd sind und wir möchten, dass ihr den Podcast unabhängig von euren individuellen finanziellen Möglichkeiten unterstützen könnt und auch weiter hören könnt. Und deshalb bekommen alle Unterstützer und alle Unterstützerinnen bei Patreon die gleichen Benefits, weil wir wollen uns natürlich dafür bedanken, wenn ihr uns finanziell unterstützt. Also bekommt jede Person, die uns über welchen Betrag auch immer bei Patreon dabei hilft, den Podcast unabhängig zu halten, die neue Folge schon immer eine Woche früher, eine Bonusfolge im Monat, die Möglichkeit, darüber abzustimmen, welches Thema oder welchen Fall wir als nächstes behandeln. Ihr bekommt jeden unserer Fälle inklusive der Quellen als Online-Dokument in Textform. Wenn ihr das wollt, nennen wir euren Namen auch in der nächsten Folge. Ihr könnt alle Updates und Hintergrundinformationen lesen, die wir auf Patreon posten. Und ihr lebt natürlich mit dem wohligen Gefühl, dass ihr etwas Gutes getan habt. Und wir werden ewig dankbar sein.
Auf jeden Fall. Kurz gesagt, wir brauchen eure Unterstützung, um Blackbox weiterhin unabhängig zu halten und natürlich trotzdem größer zu werden und zu wachsen und weiterzuentwickeln. Die ersten Ziele, die wir dabei haben, sind erstmal, dass wir unsere Hosting- und Produktionskosten decken. Das wäre schon mal ein riesiger Schritt und würde auf jeden Fall sicherstellen, dass Blackbox auch in Zukunft weitergehen kann und dass wir die 200. und die 300. und die 400. Folge mit euch feiern können.
Wie gesagt, unsere Folgen sind trotzdem weiterhin überall verfügbar. Patreon ist also keine Bedingung, sondern es geht einfach darum, dass wir um eben auf allen Podcast-Plattformen verfügbar zu sein, irgendwie gucken müssen, dass wir diesen Podcast finanziert bekommen. Und wir danken euch jetzt schon für eure Unterstützung und danken tatsächlich auch einigen unserer Follower und Followerinnen für den Hinweis zu Patreon, weil tatsächlich sind wir erst durch euch darauf gekommen. Und ja, im Vorhinein schon mal vielen, vielen Dank für jeden Einzelnen und jede Einzelne von euch, die uns da unterstützen. Und abgesehen von Patreon könnt ihr uns natürlich auch helfen, indem ihr uns eine positive Bewertung schreibt, überall, wo man uns bewerten kann. Und indem ihr uns empfehlt bei euren Freunden, Kollegen, Bekannten oder wo auch immer ihr glaubt, dass der Podcast noch weiter wachsen könnte oder wo auch immer noch Menschen sind, die uns nicht kennen und es vielleicht interessant finden können. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Art der Unterstützung. Und ich würde sagen, jetzt reden wir auch gar nicht mehr weiter, sondern starten jetzt wirklich, wirklich mit dem Fall der 100. Folge.
Ihr fragt euch jetzt bestimmt, welches Thema wir uns für unsere 100. Folge ausgesucht haben. Und tatsächlich haben wir da ziemlich lange überlegt. Ich glaube, wir haben das wochenlang vor uns hergeschoben und haben immer wieder gemeint, okay, hey, wir müssen uns ein Thema aussuchen für die 100. Folge und es muss irgendwas Großes sein, irgendwas richtig Cooles, irgendwas, es muss special sein. Und wir haben immer gesagt, okay, ja, wir machen uns Gedanken darüber. Und immer haben wir darüber gesprochen und dachten uns so, irgendwie ist es das nicht. Oder irgendwie passt es nicht, ist es nicht cool genug. Und dann kam uns die Idee, mal so zu gucken, was ihr uns so geschrieben habt und was ihr euch so am meisten gewünscht habt. Und wir haben da mal so die Nachrichten der letzten Wochen überflogen. War auch ganz schön Arbeit. Und haben so geguckt, okay, ihr habt ja ultra, also ihr schlagt immer ultra viele Themen vor.
Und wir lieben das. Also hört bitte nicht auf damit.
Total. Wir hatten dann am Ende eine riesige Bandbreite an verschiedenen Themen, auch Themen, auf die wir alleine gar nicht gekommen wären. Das ist immer richtig cool, dass da so viel Unterschiedliches kommt. Und tatsächlich gab es aber ein Täter, sag ich mal, ein Täterprofil, das sich tendenziell, würde ich sagen, geschätzt am häufigsten gewünscht wurde.
Ja, und dieses Täterprofil, um das es geht, ist das Täterprofil von David Berkowitz,
alias Son of Sam.
Und das haben so viele gefragt, könnt ihr euch das anschauen, könnt ihr darüber reden, könnt ihr darüber diskutieren, wir wollen wissen, was ihr denkt. Und ja. Das ist genau das, was wir heute machen werden. Maxi und ich freuen uns selber schon sehr, sehr darauf und haben uns auch auf die Recherche gefreut, nachdem wir uns dann final entschieden hatten, dass es Son of Sam wird, weil das tatsächlich einer der Täter war oder eines der Täterprofile, mit denen wir uns bei unseren Küchenfußbodenabenden gar nicht, also immer nur so ein bisschen unterhalten haben. Und da hatten wir, würde ich sagen, mit so die krassesten Diskussionen drüber, was wir jetzt davon denken, was wir glauben, ja oder nein, pro und contra. Und ja, das ist einer der Gründe, weshalb auch wir uns sehr, sehr darüber freuen, dass wir über dieses Thema sprechen werden.
Auch jetzt bei der Recherche zu der Folge gab es 3 oder 4 Mal den Moment, wo wir angefangen haben zu diskutieren darüber. Und einer von uns dann gesagt hat, psst, nein, das heben wir uns im Podcast auf. Wir diskutieren im Podcast. Wir diskutieren das jetzt nicht hier. Auf jeden Fall, also ihr merkt, es hat voll Spaß gemacht, das zu recherchieren und ich muss sagen, ich freue mich ganz, ganz doll auf diese Folge und darüber zu sprechen und vor allem auch, weil irgendwie denke ich, dass diese Folge irgendwie so eine coole Brücke schlägt zu unserer ersten Folge. In der ersten Folge ging es um paranoide Schizophrenie und ich spoilere jetzt nicht. Wer den Fall noch nicht kennt, der lässt sich jetzt überraschen und die, die ihn schon kennen, die wissen jetzt schon, warum es eine Brücke schlägt zu unserer ersten Folge.
Wir hoffen auf jeden Fall, ihr freut euch während der Folge genauso sehr wie wir, während wir sie aufnehmen, also während ihr sie dann anhört. Und schreibt uns gerne danach, was ihr denkt, was ihr so für Meinungen habt, was ihr für Gedanken habt. Und ich würde vorschlagen, damit starten wir in die etwas andere Party zu unserer 100. Blackbox-Folge.
Es ist Heiligabend 1975 in Co-op City, Bronx, New York. Die massiven Hochhäuser des größten wohnbaugenossenschaftlichen Gebäudekomplexes der Welt strecken sich mit ihren knapp 30 Stockwerken in den grauen Himmel. Es sind Minusgrade und die Luft bildet beim Ausatmen kleine Wölkchen vor dem Mund. Weihnachtlicher Frohsinn und glückliche Feiertage sind jedoch trotz des passenden Wetters kaum spürbar. New York befindet sich zu dieser Zeit in einer seiner größten Krisen. Die Zahl der Gewaltstraftaten, Sexualstraftaten, Diebstähle und Morde ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Während die Stadt 1964, gute 10 Jahre zuvor, noch stolz die Weltausstellung ausrichtet, hat sich nur wenige Jahre später ein massiv dysfunktionales System entwickelt. Korruption, Arbeitslosigkeit und Verzweiflung sind an der Tagesordnung. Nur wenige Monate vor diesem Weihnachten entlässt der damalige Bürgermeister 50.000 städtische Mitarbeiter, viele davon Polizisten. Doch er kann nichts anderes tun. Die Stadt hat kein Geld, um die Beamten weiter zu finanzieren und bewegt sich somit bedrohlich weiter in Richtung eines Gewaltregimes. Auch für die Menschen in Co-op City hat diese Entwicklung spürbare Konsequenzen. Als die United Housing Foundation, welche Co-op City mit einem Kredit der New York State's Housing Finance Agency gefördert und gebaut hat, diesen nicht mehr abbezahlen kann, übernimmt der Staat New York die Verwaltung. Um die Verluste auszugleichen, erhöht der Staat die monatlichen Instandhaltungskosten, welche die Bewohner zahlen müssen, um 25% und löst damit im Juni 1975 den größten und längsten Mietstreik in der US-amerikanischen Geschichte aus, der erst im Juli 1967 enden wird. Doch irgendwie muss es für die Menschen auch während des Streiks weitergehen. Und so verbringen auch die Bewohner von Co-op City den 24.12.1975 sowie viele andere an den Festtagen. Sie schmücken die Bäume, packen Geschenke ein oder erledigen die letzten Einkäufe. So auch die junge Frau, die an diesem Vormittag den Supermarkt verlässt. Unzählige Lebensmittel befinden sich in der großen braunen Papiertüte, die sie vor sich her balanciert. Lebensmittel für das heilige Fest, das an diesem Abend gebührend gefeiert werden will. Schwer bepackt geht sie über den Parkplatz, als sie plötzlich einen heftigen Stoß und dann einen stechenden Schmerz in ihrem Rücken spürt. Beinahe hat sie das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Sie fährt herum und spürt etwas Warmes, Klebriges ihren Rücken hinunterrinnen und ihre Kleidung durchnässen. Hinter ihr steht ein Mann mit einem Messer in der Hand. An der langen Klinge klebt Blut. Ihr Blut. Sofort beginnt sie zu schreien. Sie lässt die Einkäufe fallen, die direkt vor den Füßen des fremden Mannes landen. Dieser sieht sie erst irritiert, beinahe überrascht an, dreht sich dann um und sucht fluchtartig das Weite. Die schwer verletzte, zitternde Frau lässt er blutüberströmt auf dem Parkplatz des Supermarktes zurück. Auch die 15-jährige Michelle Forman ist wenig später gedanklich bereits auf den Weihnachtsabend eingestellt und geht alleine eine Straße entlang, als plötzlich ein fremder Mann wie ein Geist auftaucht und auf sie einsticht. Wieder und wieder hebt er die Hand mit der langen, glänzenden Klinge darin. Er trifft ihren Kopf, ihre Brust und ihren Bauch. Voller Panik schreit die 15-Jährige. Es ist ein anhaltender, langgezogener, verzweifelter Schrei. Ein Schrei, den selbst der Täter nie vergessen wird. Ihre Hände schießen nach vorne, in dem Versuch, ihre lebenswichtigen Organe vor dem Angriff zu schützen. Unvermittelt bricht der fremde Mann den Angriff ab und rennt davon. Schwer atmend und über mit ihrem eigenen Blut bedeckt, schleppt sich Michelle zurück zu ihrem Elternhaus. Ihre Verletzungen sind so schwer, dass sie vor der Haustür ihrer Eltern zusammenbricht, bevor sie die Tür öffnen kann. Eine Nachbarin erblickt die schwer verletzte Jugendliche und alarmiert sofort den Notarzt. Michelle Forman verbringt die nächste Woche im Krankenhaus, überlebt den brutalen Angriff jedoch. 29.07.1976. Gegen 1 Uhr nachts an diesem Donnerstag sitzen die 18-jährige Rettungssanitäterin Donna Loria und die ein Jahr ältere Krankenschwester Jody Valenti nach einem durchfeierten Abend in der Diskothek Peachtree in Jodys Auto im Wohnviertel Pelham Bay in der Bronx. Die beiden unterhalten sich über ihre Pläne für den Sommer. Donnas Vater, der etwa um die gleiche Uhrzeit nach Hause kommt, unterhält sich noch kurz mit den beiden Frauen und geht dann bereits ins Haus, um den beiden Freundinnen ihre Zeit zu lassen. Um ungefähr 1:10 will Donna das Auto ihrer Freundin verlassen. In diesem Moment nähert sich ein Mann in einem gestreiften Shirt mit schnellen Schritten den hinteren Teil des Wagens. Jodie will ihre Freundin noch fragen, ob sie diesen Mann kennt. Da zieht er bereits eine Pistole aus einem braunen Papierbeutel. Er geht leicht in die Hocke, richtet die Waffe auf die beiden Frauen und drückt ab. Donna wird als Erste getroffen und ist sofort tot. Der zweite Schuss trifft Jodie in den Oberschenkel, die dritte Kugel verfehlt beide. Als Jodie nach den Schüssen aus dem Wagen springt und auf die Straße rennt, fällt ihr auf, dass der gelbe Kompaktwagen, der 20 Meter hinter ihnen geparkt hatte, nicht mehr auf der Straße steht. Jodie Valentis Verletzung ist zum Glück nur eine Fleischwunde und so wird sie noch in derselben Nacht vom Polizeibeamten vernommen. Dort versucht sie, den Täter zu beschreiben. Circa 30 Jahre sei er alt, 1,75 Meter groß, circa 75 Kilo schwer, mit lockigen, dunklen, kurzgeschnittenen Haaren und auffallend weißer Hautfarbe. Als Donners Vater das Phantombild sieht, um den Beamten bei der Suche nach dem Mörder seiner Tochter zu helfen, kann er nur zustimmen. So ähnlich habe er den Mann auch wahrgenommen, den er bei seinem Weg zurück ins Haus am Steuer des gelben Wagens gesehen habe. Den Medien gegenüber gibt er preis: Meine Tochter war 18 Jahre alt und wurde mir aus dem Herzen gerissen. 23.10.1976. Der nächste Anschlag, diesmal im gut 10 Kilometer weiter südlich gelegenen Stadtteil Queens. Es ist Freitagnacht, eine Nacht wie jede andere. Viele junge Menschen gehen aus und genießen den Beginn des Wochenendes. So auch Rosemary Keenan und Carl De Niro. Die beiden treffen sich in einer Bar, betrinken sich, haben Spaß zusammen. Sie verlassen die Bar gemeinsam, fahren mit dem Auto herum, rauchen auf den Autositzen einen Joint. Auf einmal ist es, als würde das Auto explodieren. Die Scheiben sind zersplittert. Carl De Niro blickt auf seine Hände und sieht, dass sie über und über mit Glassplittern und kleinen Schnittwunden bedeckt sind. Panisch schreit er Rosemary an: Starte den Wagen, wir müssen sofort verschwinden. Rosemary startet panisch den Wagen und rast nach De Niros Anweisungen und ohne sich umzudrehen zurück zur Kneipe Pex, in der sie zuvor gemeinsam den Abend verbracht haben. Als sie die Bar betreten, fällt De Niros Freunden sofort auf, dass der junge Mann stark aus einer Kopfwunde blutet. Sie bringen ihn sofort ins nächstgelegene Krankenhaus. Am nächsten Tag wacht er mit starken Kopfschmerzen in einem Krankenzimmer auf. Er will aufstehen, will nach Hause, damit er früh genug zu Hause ist und seine Mutter nicht bemerkt, dass er die Nacht über unterwegs war. Doch die Polizisten vor Ort halten ihn ungläubig zurück. Du gehst nirgendwo hin, du wurdest in den Kopf geschossen. Dem 29-jährigen Carl De Niro wird eine Metallplatte in den Kopf eingesetzt, aber er überlebt den Angriff. Seine Freundin Rosemary Keenan trägt keine bleibenden Schäden davon. 27.11.1976, gut einen Monat später. Die 18-jährige Loanne Lomino ist mit ihrer 16-jährigen Freundin Donna DiMassi um kurz nach Mitternacht auf dem Weg nach Hause. Die beiden kommen aus dem Kino und haben sich dort gemeinsam einen Film angesehen. Als die beiden schon auf der Terrasse eines der Elternhäuser in Queens stehen, sehen sie auf einmal einen fremden Mann auf sich zukommen. Er trägt Kleidung, die an eine Uniform erinnert, und spricht sie mit einer hohen Stimme an. Er beginnt, nach dem Weg zu fragen, doch beendet seinen Satz nicht. Stattdessen zieht er einen Revolver aus der Jackentasche und drückt ab. Joanne und Donna gehen sofort zu Boden. Der Mann jedoch dreht sich um und verschwindet von der Terrasse in die Dunkelheit. Doch die beiden Mädchen haben Glück, sie überleben den Angriff. Donna kommt ohne bleibende Schäden davon, Joanne jedoch bleibt durch einen Treffer in den Rücken für den Rest ihres Lebens querschnittsgelähmt. Nach der Tat fertigt die Polizei ein Phantombild an. Ein Nachbar, der durch die Schüsse alarmiert nach draußen tritt, sieht noch einen blonden Mann an ihm vorbeihetzen. In der linken Hand hält er eine Pistole. 30.01.1977, zwei Monate später. Es ist 0.30 Uhr in Queens. Die 26-jährige Christine Freund ist gemeinsam mit ihrem Verlobten John Deal unterwegs. Die beiden sind frisch verlobt und kommen gerade von einer Date-Night. Erst hatten sie sich im Kino Rocky angesehen, dann waren sie noch auf einen späten Snack in ein Lokal auf der Austin Street im Stadtteil Forest Hills eingekehrt. Ihr nächster Stopp? Eine Diskothek, um den großartigen Abend perfekt zu machen. In New York ist es jedoch im Januar noch so kalt, dass die beiden sich entscheiden, den Wagen noch vorheizen zu lassen, bevor sie losfahren. Und so sitzen sie gemeinsam in Deals schnittigem Pontiac Firebird und warten darauf, dass es endlich wärmer in dem Wagen wird, als plötzlich ein ohrenbetäubender Knall ertönt. Eine Explosion. John Deal reißt seine Verlobte Christine instinktiv mit nach unten in den Fußraum des Wagens. Er selbst trägt nur geringfügige Verletzungen davon, doch seine Verlobte Christine wird von einer Kugel direkt in die Schläfe getroffen. Sie stirbt noch in derselben Nacht an ihren schweren Verletzungen in den Armen ihres Verlobten. Bei der ballistischen Untersuchung der Kugeln wird deutlich, dass, wie bereits bei den vorherigen Morden, Geschosse im Revolverkaliber 44 Special gesichert werden können. Die genauere Betrachtung ergibt schließlich, dass es sich bei der Tatwaffe um einen 44er Bulldog Charter Arms handelt. Eine Waffe, die erst seit 3 Jahren auf dem Markt verfügbar ist und von der bisher nur wenige 1000 Exemplare verkauft wurden. In diesem Moment erinnern sich die Techniker im Labor an den ungelösten Fall im Juli des vergangenen Jahres in der Bronx. Aufgrund der Ähnlichkeiten der beiden Fälle beginnt die Polizei schließlich, sich die Verbrechen der vergangenen Monate anzusehen und finden eine Verbindung mit den Mordversuchen an Carl DeNiro, Rosemary Keenan, Donna DeMarsi und Joanne Lomino. Und sie erkennen neben der Schusswaffe noch ein weiteres Muster. Die meisten Opfer sind junge Frauen mit langen, dunklen Haaren oder Paare, die gemeinsam im Auto sitzen. In den Medien erhält der Täter den Spitznamen 44 Kaliber Killer. 8.3.1977. Die 19-jährige Virginia Voskerichen ist Studentin an der Columbia University und kehrt am frühen Abend von einer Vorlesung an der Universität nach Hause zurück. Sie ist schon beinahe bei ihrer Wohnung angekommen, als ihr ein Mann auf dem Bürgersteig entgegenkommt. Der Mann zieht eine Waffe aus seiner Jackentasche und richtet die Mündung direkt auf sie. In einem verzweifelten Versuch, sich zu verteidigen oder wenigstens zu schützen, reißt Virginia Roskerichen ihre Lehrbücher hoch und hält sie sich vor ihr Gesicht. Doch das Geschoss bohrt sich durch den Haufen viel zu dünnen Papiers und trifft die junge Frau direkt im Gesicht. Sie ist auf der Stelle tot. Nach dieser grausigen Tat richtet das NYPD die Sonderkommission Operation Omega ein, der ab sofort 30 Polizisten zur Verfügung stehen. Trotz der hohen Kriminalitätsrate in New York zu dieser Zeit, trotz der Tatsache, dass Morde beinahe an der Tagesordnung sind, greift in der Stadt langsam die Angst vor dem 44-Kaliber-Killer um sich. Die Menschen rufen die Polizei bei jedem kleinen Verdacht an, äußern ihre Befürchtungen und Hinweise. Immer mehr Beamte sind an ähnlichen Tatorten wie den bisherigen in der ganzen Stadt postiert. 17.04.1977. Nur wenige Blocks vom Angriff auf Donna Loria und Jody Valenti am 29. Juli 1976 entfernt. Alexander Isou, ein junger Mann mit lockigen, mittellangen, dunklen Haaren, und Valentina Soriani, eine junge Frau mit einem dunklen Kurzhaarschnitt, sitzen gemeinsam in Isous Auto und unterhalten sich. Ohne Vorwarnung und aus dem Nichts ertönen 4 Schüsse. Die beiden jungen Menschen völlig unvorbereitet treffen. Valentina Soriani wird in den Kopf getroffen und stirbt sofort. Alexander Isou wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, er liegt dort jedoch nur wenig später seinen schweren Verletzungen. Die ballistische Untersuchung der Kugeln zeigt, erneut wurde mit einem Revolver Kaliber 44 Bulldog abgefeuert. Es handelt sich folglich um denselben Täter. Doch ein Umstand an diesem Fall ist für die Ermittler neu. Nur 3 Meter von dem Fahrzeug entfernt, mitten auf der Straße, finden die Polizisten einen beschrifteten Briefumschlag. Er ist direkt an den Leiter der Ermittlungen, Captain Joe Borelli, adressiert. Sein Inhalt kommt für die Ermittler einer Kriegserklärung an die Polizei von New York City und die Bewohner der Stadt gleich.
Sehr geehrter Captain Joseph Borelli,
Es hat mich schwer getroffen, dass sie mich einen Frauenhasser nennen. Bin ich nicht. Aber ich bin ein Monster. Ich bin der Son of Sam. Ich bin ein kleiner, ungezogener Bengel. Wenn Vater Sam betrunken wird, wird er gemein. Er schlägt seine Familie. Manchmal kettet er mich an der Rückseite des Hauses fest. Sonst sperrt er mich in der Garage ein. Sam dürstet es nach Blut. Zieh los und töte, befiehlt Vater Sam. Hinter unserem Haus liegen ein paar rum, die meisten jung, geschändet und hingemetzelt, ausgeblutet, nur noch Knochen jetzt. Papa Sam hält mich auch auf dem Speicher gefangen. Ich kann nicht raus, aber ich blicke aus dem Giebelfenster und beobachte, wie die Welt an mir vorüberzieht. Ich fühle mich wie ein Außenseiter. Ich ticke auf einer anderen Wellenlänge als alle anderen. Ich bin darauf programmiert zu töten. Um mich aufzuhalten, müssen sie mich töten. Aufgepasst, Polizisten! Schießt zuerst. Zieht eure Waffe nur, wenn ihr auch bereit seid, mich zu töten. Ansonsten geht ihr mir besser aus dem Weg, weil ihr dann nämlich sterben werdet. Papa Sam ist nun alt. Er benötigt frisches Blut, um sich seine Jugend zu bewahren. Er hat zu viele Herzinfarkte gehabt. Zu viele Herzinfarkte. Oh, meine Pumpe, sie schmerzt so sehr, mein Kleiner. Am meisten vermisse ich meine hübsche Prinzessin. Sie ruht in unserem Damenflügel, aber ich werde sie bald sehen. Ich bin das Monster, der Belzebub, der mopsige Behemoth. Ich liebe die Jagd, das Herumschleichen auf den Straßen, nach Freiwild Ausschau zu halten, schmackhaftem Frischfleisch. Denn die Frauen aus Queens sind die hübschesten von allen, muss an dem Wasser liegen, das sie trinken. Ich lebe für die Jagd, das ist meine Bestimmung, Blut für Papa. Sehr geehrter Herr Borelli, ich möchte nicht mehr töten. Nein, Herr Borelli, ich möchte das nicht mehr, aber ich muss. Denn es steht geschrieben, ehre deinen Vater. Ich möchte mich mit der Welt vereinen. Ich liebe die Menschen. Ich gehöre nicht auf diesen Planeten. Schickt mich zurück zu den Yahoos. An die Menschen von Queens, ich liebe euch. Und ich möchte euch allen ein frohes Osterfest wünschen. Möge Gott euch segnen in diesem und eurem nächsten Leben. Für den Moment sage ich auf Wiedersehen und gute Nacht. Polizei, lasst mich noch einen letzten Gedanken in eure Köpfe pflanzen. Ich komme wieder. Zu deuten als Bang, 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 Bang. Ah! Mit mörderischen Grüßen, Mr. Monster.
Nach Erhalt des Briefes überschlagen sich die Annahmen und Vorschläge der Beamten. Sie lesen zwischen den Zeilen, dass der Täter womöglich tatsächlich einen Vater mit Herzproblemen habe. Und dieser sei in der Vergangenheit in einem Krankenhaus gelandet, in dem eine Krankenschwester mit langen, dunklen Haaren den Zorn des besorgten Sohnes auf sich gezogen habe. Unter vielen anderen wird auch der Kriminalpsychologe Dr. Harvey Schlossberg hinzugezogen, der vermutet, dass der Killer sexuelle Defizite hat. Er sieht das Morden als einzige Möglichkeit des Täters, trotz seiner Unzulänglichkeit Befriedigung zu erlangen. Analytisch gesprochen ist der Schuss wie ein Orgasmus und die Waffe steht für den Phallus. Nachdem die Beamten neben dem Kriminalpsychologen mehrere Fachleute aus dem Bereich forensische Psychiatrie befragt haben, veröffentlicht die Polizei am 26. Mai 1977 ein psychologisches Profil des Täters. Darin beschreibt man den Gesuchten als äußerst neurotisch und unterstellt ihm, unter paranoider Schizophrenie zu leiden. Dieser Eindruck erhärtet sich, als der nächste Brief auftaucht. Am 30. Mai 1977 erreicht den Kolumnisten der New York Daily News, Jimmy Breslin, ein weiteres Schreiben des Täters. Breslin hatte zuvor ausführlich über den Son of Sam-Fall geschrieben. Auf der Rückseite des Kuverts stehen mehrere handgeschriebene Wörter untereinander. Der Verfasser hat sich offensichtlich sehr viel Mühe gegeben, die vier Zeilen Text exakt zu zentrieren.
Blut und Familie, Dunkelheit und Tod, absolute Verderbnis, Kaliber 44.
Der Brief, der wie der letzte in großen, handgeschriebenen Blockbuchstaben verfasst wurde, lautet wie folgt.
Hallo aus den Rinnsteinen von New York City. die von Hundekot, erbrochenem, abgestandenem Wein, Urin und Blut überquellen. Hallo aus der Kloake von New York City, die all diese Köstlichkeiten schlucken muss, wenn die Kehrmaschinen sie hinwegspülen. Hallo aus den Ritzen der Pflastersteine von New York City. Und hallo von den Ameisen, die in diesen Ritzen hausen und die sich von dem getrockneten Blut der Toten ernähren, welches in den Ritzen versickert. Jimmy Breslin, ich schreibe Ihnen bloß ein paar Zeilen, damit Sie wissen, dass ich Ihr Interesse an diesen noch nicht lange zurückliegenden und abscheulichen Kaliber 44-Morden zu schätzen weiß. Ich möchte Ihnen auch mitteilen, dass ich täglich Ihre Kolumne lese und sie sehr informativ finde. Sagen Sie mir, Jim, was haben Sie am 29. Juli vor? Ich mag bei Ihnen in Vergessenheit geraten, das schert mich nicht, weil mir nichts an öffentlicher Aufmerksamkeit liegt. Allerdings dürfen Sie Donna Loria nicht vergessen. Und Sie müssen dafür Sorge tragen, dass die Menschen sie nicht vergessen. Sie war ein sehr, sehr süßes Mädchen. Aber Sam ist ein durstiger Bursche. Er lässt es nicht zu, dass ich das Morden beende, solange er nicht seine Dosis Blut bekommen hat. Sehr geehrter Herr Breslin, denken Sie bloß nicht, dass ich mich zur Ruhe gesetzt habe, nur weil Sie seit einiger Zeit nichts mehr von mir gehört haben. Nein, mehr denn je bin ich hier. Wie ein Geist wandere ich in der Nacht umher. Durstig, hungrig, mir nur selten eine Pause gönnend, erpicht darauf, Sam zu gefallen zu sein. Mir gefällt mein Wirken. Es hat die Leere gefüllt. Vielleicht sollten wir uns eines Tages mal von Angesicht zu Angesicht treffen. Vielleicht pustet mich auch ein Bulle mit seiner rauchenden 38er um. Wie auch immer. Sollte mir das Glück beschieden sein, Sie persönlich kennenzulernen, werde ich Ihnen alles über Sam berichten. Wenn Sie möchten, stelle ich Sie ihm auch gerne vor. Sein Name ist Sam, der Schreckliche. Da ich nicht weiß, was die Zukunft bereithält, verabschiede ich mich mit einem Lebewohl. Ich werde Sie bestimmt bei meinem nächsten Auftrag sehen. Oder soll ich vielleicht besser sagen, Sie werden mein Werk zu sehen bekommen? Denken Sie bitte an Miss Loria. Danke sehr. In Ihrem Blut und aus dem Rinnstein Sams Schöpfung Kaliber 44. Hier sind ein paar Namensvorschläge, um Ihnen bei Ihrer Arbeit auf die Sprünge zu helfen. Leiten Sie sie an einen Inspektor weiter, damit das NCIC damit arbeiten kann. The Duke of Death. The Wicked King Wicker. The 22 Disciples of Hell. John Wheaties, Rapist and Suffocator of Young Girls. PS. JB. Bitte richten Sie allen Kommissaren aus, die den Fall bearbeiten, dass ich Ihnen viel Glück wünsche. Grabt weiter. Haltet durch, denkt positiv, kriegt eure Ärsche hoch, klopft auf Holzsäge, etc. Ich verspreche allen Burschen, die an dem Fall arbeiten, nach meiner Festnahme ein paar neue Schuhe zu kaufen, wenn ich das Geld dazu auftreiben kann. Son of Sam.
Unter der Unterschrift Son of Sam steht in dem Brief noch eine aus mehreren Symbolen bestehende Signatur. Breslin übergibt den Brief der Polizei, jedoch nicht, ohne vorher eine Kopie zu machen. Aufgrund zahlreicher Einwände der Polizei druckt die New York Daily News schließlich jedoch nur Ausschnitte des Schreibens. Nichtsdestotrotz beschert diese Veröffentlichung der New York Daily News mit 1,1 Millionen Lesern die größte Auflage ihrer Geschichte. Doch die Publikation des Briefs bringt auch spürbare Unruhe und Angst in die Köpfe der New Yorker. Es bilden sich Bürgerwehren, Straßen sind nachts wie ausgestorben. Frauen mit langen, dunklen Haaren machen Termine beim Friseur, um sich die Haare färben oder schneiden zu lassen. Die Menschen kaufen Waffen und Pfefferspray, blonde Perücken sind restlos ausverkauft. Die Angst der Menschen ist begründet, wie sich nur kurze Zeit später herausstellt. 26.06.1977. Die 17-jährige Judy Placido und ihr Freund Sal Lupo verlassen gegen 3 Uhr morgens die Diskothek Elephas in Queens. Sie haben sich gerade erst in den Wagen gesetzt, da feuert jemand 3 Schüsse auf das Paar ab. Beide haben Glück und werden nur leicht verwundet.
Dem 29.07.1977 mag niemand so recht entgegensehen. Ganz New York befürchtet, dass der Tag, an dem sich der erste Mord des Son of Sam jährt, weitere Menschenleben kosten wird. Ganz New York ist in Hab-Acht-Stellung. Brücken, Parkplätze und Gassen werden überwacht. Unzählige Beamte sind unterwegs. Die mittlerweile 300 Mann starke Taskforce Operation Omega ist im Einsatz. Detectives sitzen in Autos und tragen lange Perücken, damit der Täter denkt, dass da eine dunkelhaarige Frau sitzt. Sie durchstreifen im Zivil die Viertel, in denen der Täter bisher zugeschlagen hat, und kontrollieren die Menschen, die in der Nacht noch draußen unterwegs sind. Doch der 29. Juli geht vorbei, ohne dass irgendetwas passiert. Die kollektive Erleichterung, die auf diesen Tag einsetzt, währt jedoch keine 48 Stunden. Es ist der 31.07.1977 in den frühen Morgenstunden. Brooklyn. Stacy Moskowitz sitzt gemeinsam mit ihrem Freund Robert Violanti in einem Auto in Brooklyn. Die beiden küssen sich, das Radio knistert leise im Hintergrund. Plötzlich ertönen Schüsse. 4 schnelle Schüsse direkt hintereinander. Beide sacken auf den Sitzen zusammen, beide werden in den Kopf getroffen. Während die beiden jungen Leute im Auto um ihr Leben ringen, sieht ein in der Nähe, ebenfalls im Auto sitzender Zeuge, wie ein Mann mit strähnigem, hellem Haar kurz nach den Schüssen in den anliegenden Park rennt. Er schätzt den Schützen auf 25 bis 30 Jahre und etwa 1,70 bis 1,75 groß. Später äußert er bei der Polizei den Verdacht, dass es sich bei den Haaren des Mannes um eine Perücke gehandelt habe. Das junge Paar wird so schnell wie möglich ins Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand ist sehr kritisch. Noch vor Ort werden die Eltern der beiden alarmiert. Der Vater von Robert bricht bei der Nachricht, sein Sohn werde nach Meinung der Ärzte wohl erblinden, zusammen. Er schlägt mehrfach mit der Faust gegen die Wand. Aufnahmen zeigen, wie er von einem Polizisten im Arm gehalten wird, während die Faust immer wieder gegen die Wand schlägt. Man hört ihn schluchzen und wimmern, während er den Beamten umarmt. Während Robert überlebt und durch den Angriff auf sein Leben das Augenlicht des einen Auges komplett verliert und auf dem anderen nur noch einen gewissen Teil erkennen kann, stirbt Stacy an den Folgen ihrer Verletzungen. Sie hinterlässt trauernde Eltern, die noch Jahre nach der Tat keine Ruhe finden. Diese Bestie hat das Leben einer jungen Frau und das Augenlicht eines jungen Mannes ausgelöscht, hat andere getötet und wird weiter töten. So ein Ungeheuer muss gestoppt werden, sagt die Mutter von Stacy nach ihrem Tod in einem Interview. Die Polizei hat nach dem Angriff auf Violanti und Moskowitz zum ersten Mal mehrere Zeugen, die vom Tatablauf berichten. Das Problem dabei, sie widersprechen sich alle. Sie alle haben Unterschiedliches gesehen. Während der erste Zeuge berichtet, wie ein hellhaariger Mann in den angrenzenden Park gerannt sei, berichten andere von einem stämmigen, dunkelhaarigen Mann, der seelenruhig die Straße entlang geschlendert sei, als gehe ihn der Angriff nichts an. Wieder andere berichten von einem Mann, der aus dem Park hinausrannte und eine helle, billig wirkende Perücke auf dem Kopf getragen habe. 4 Tage nach dem Angriff meldet sich jedoch eine Frau namens Cecilia Davis bei der Polizei. Aufgrund der zahlreichen eingehenden Hinweise dauert es einige Zeit, bis sie Gelegenheit bekommt, mit der Polizei zu sprechen. Sie berichtet, sie sei am Abend der Tatnacht spät nach Hause gekommen und noch mit ihrem Hund eine Runde spazieren gegangen, als sie bemerkt habe, wie ein Verkehrspolizist einen Strafzettel an einen Wagen, der direkt neben einem Hydranten parkt, klemmt. Am nächsten Moment habe sie einen Mann auf sich zukommen sehen. Sie habe nicht erkennen können, woher er so plötzlich aufgetaucht sei. Auf jeden Fall aus dem Bereich um das verwarnte Auto herum. Der junge Mann sei weitergegangen, bis er an ihr vorbeigekommen sei. Sie habe das Gefühl gehabt, dass er sie dabei sehr genau gemustert habe. Dann habe sie aus dem Augenwinkel bemerkt, dass der Mann irgendeinen dunklen Gegenstand in seiner Hand gehalten habe. Ihr habe das ein mulmiges Gefühl bereitet und sie sei auf dem schnellsten Weg zu ihrer Haustür gegangen. Sobald sie wieder in ihrer Wohnung gewesen sei, habe sie mehrere Schüsse gehört, die sie aber zunächst für Knallkörper gehalten habe. Kurz Zeit später erfährt sie vom Angriff auf das junge Paar und geht direkt zur Polizei. Auf Basis dieses Hinweises beginnen die Beamten damit, die vergebenen Strafzettel der Gegend an diesem Abend zu überprüfen. Unter den verwandten Fahrzeugen ist auch ein viertüriger Ford Galaxy, Baujahr 1970, zu finden, der auf einen Mann namens David Berkowitz aus Yonkers im Norden der Bronx zugelassen ist. Berkowitz wird von der NYPD erst nur als Zeuge gesucht, gerät aber sehr schnell in den Verdacht der Ermittler. Bei der Recherche zu seiner Person finden sie heraus, dass das Yonkers Police Department bereits gegen David Berkowitz ermittelt. Man vermutet ihn als Absender etlicher anonymer Drohbriefe an seine Nachbarn, in denen diese wirr und wüst beschimpft worden waren. Außerdem besteht der Verdacht, dass der junge Mann auf den Hund eines Nachbarn geschossen habe. 10.08.1977. Die Polizei erreicht die Adresse von David Berkowitz, 35 Pine Street. Bevor sie zu seiner Wohnungstür gehen, blicken sie in sein Auto vor dem Haus. Auf dem Rücksitz entdecken sie eine Waffe. Neben dem Gewehr steht eine Sporttasche. Die Beamten brechen kurzerhand das Auto auf. In der Sporttasche finden sie Munition, Straßenpläne von New York, auf denen diverse Tatorte der Mordserie markiert sind, sowie ein Drohbrief, der an Deputy Inspector Dowd, den Leiter von Operation Omega, gerichtet ist. Unterzeichnet vom Son of Sam. Nun haben die Beamten keinen Zweifel mehr. Sie haben den gefährlichen Schützen endlich gefunden. Unauffällig postieren sie sich um das Haus herum und warten auf ihren Hauptverdächtigen. Gegen 22 Uhr tritt David Berkowitz aus dem Haus und will in sein Auto steigen, als die Beamten aus ihrer Deckung stürzen und den Wagen umstellen. Sie fordern Berkowitz auf, auszusteigen, woraufhin dieser mit erhobenen Händen aussteigt und sich widerstandslos durchsuchen lässt. Auf dem Beifahrersitz, verstaut in einer braunen Papiertüte, finden die Beamten den gesuchten Kaliber 44 Bulldog Charter Arms Revolver. Als sie Berkowitz verhaften, öffnet er das erste Mal den Mund. Alles, was er ihnen zu sagen hat, ist:
Okay, jetzt habt ihr mich. Warum hat das so lange gedauert?
Nachdem sie Berkowitz festgenommen haben, durchsucht die Polizei die Wohnung des Tatverdächtigen. Berkowitz' Apartment befindet sich in einem chaotischen, verdreckten Zustand. Die Wände sind mit wirren Sprüchen beschmiert. Neben einem handtellergroßen Loch im Mauerwerk steht:
Hi, mein Name ist Mr. Williams und ich lebe in diesem Loch. Ich habe mehrere Kinder, die ich zu Mördern heranziehe. Wartet ab, bis sie groß geworden sind.
Die Beamten entdecken auch Tagebücher, die David Berkowitz seit 1974 geführt hat. Drei komplett ausgefüllte Stenoblöcke finden die Beamten. Hier hat Berkowitz penibel 1488 Brandstiftungen festgehalten, die er angeblich in diesem Zeitraum begangen hat. Noch in derselben Nacht bringen die Beamten den Mann auf das Polizeirevier in Brooklyn. Dort wird er über Stunden verhört. Schon nach kurzer Zeit gesteht Berkowitz Zitaten, derer die Beamten ihn bereits verdächtigen. Ja, er habe die Morde begangen. Ja, er habe die beiden Briefe des Son of Sam verfasst. Grund für die Taten sei der Hund seines Nachbarn Sam Carr gewesen. Dieser Hund habe zu ihm gesprochen. In diesem Hund lebe ein uralter Dämon, den es nach dem Blut junger Frauen dürste. Dieser habe ihm den Befehl gegeben, zu töten. Und diesem Befehl habe Berkowitz sich nicht widersetzen können. Nur einmal habe er versucht, sich zu wehren, habe den Hund in einem verzweifelten Versuch töten wollen. Doch übernatürliche Kräfte hätten den Dämon im Hund beschützt und so sei der Versuch, das Tier zu töten, fehlgeschlagen. Als er am nächsten Tag in Untersuchungshaft geführt wird, sind unzählige Fotografen und Journalisten vor Ort. Sie alle wollen einen Blick auf den Son of Sam erhaschen. Hektische Aufnahmen zeigen einen hellhäutigen Mann mit dunklem, kurzgeschnittenen Haar, einem weißen Hemd und einer Jeans. Das Einzige, was an ihm nicht normal wirkt, ist das Lächeln, das auf seinen Lippen liegt. Der alleinstehende Postangestellte lächelt in die Kameras, die ihm ins Gesicht gehalten werden, als würde er die Show aus tiefstem Herzen genießen. Ein paar Wochen nach seiner Gefangennahme darf Berkowitz das erste Mal mit der Presse kommunizieren. In einem Brief an die New York Post vom 19. September 1977 schreibt er:
Es gibt andere Söhne da draußen. Gott helfe der Welt.
6 Monate später wird David Berkowitz angeklagt. In einer 8-Auto-starken Kolonne wird er zum Gericht eskortiert, durch eine johlende Menge, die die Straßen säumt. Die Menschen wollen ihn tot sehen. Schilder mit der Aufschrift »Kill Son of Sam« sind auf den Straßen zu sehen. Obwohl seine Verteidiger ihm raten, sich als nicht zurechnungsfähig darzustellen, steht David Berkowitz am Tag des Prozessbeginns, dem 8.5.1978, ganz ruhig vor Gericht, während er sich in allen Anklagepunkten schuldig bekennt. Während des Prozesses wird einer von vielen psychiatrischen Gutachtern gehört, der die Zurechnungsfähigkeit von Berkowitz bestimmen soll. Dieser berichtet kurz von der Vergangenheit des Angeklagten, die ihn schlussendlich an diesen Punkt gebracht zu haben scheint. Richard David Falco wird am 1.6.1953 in Brooklyn, New York, als uneheliches Kind von Joseph Kleinman und Betty Falco geboren. Betty Falco, die nach der Trennung von ihrem Mann Tony Falco mittellos ist, beginnt eine Liebesbeziehung mit Joseph Kleinman, einem verheirateten Immobilienmakler. Sie wird schwanger, doch Joseph droht, sie zu verlassen, sollte sie das Kind behalten. Betty überlegt und entscheidet sich gegen das Kind. Direkt nach der Geburt gibt sie den kleinen Jungen zur Adoption frei. Er wird adoptiert von dem Ehepaar Pearl und Nathan Berkowitz, nur wenige Tage nach seiner Geburt. Sie nennen den kleinen Säugling, der ihr einziges Kind bleiben wird, David Richard Berkowitz. Der kleine David entwickelt sich zu einem Einzelgänger, einem Außenseiter, der immer versucht, dazuzugehören, dem genau das jedoch nie gelingt. Er beginnt damit, gleichaltrige Kinder, die sehr viel schwächer und kleiner sind als der früh entwickelte, große, kräftige David, herumzuschubsen und zu schikanieren. In der Schule verliert er schnell das Interesse am Unterricht und gilt bei den Lehrern als schwierig und unerzogen. Noch vor der Pubertät beginnt er damit, zu stehlen und mit Feuer zu spielen. Als er 14 Jahre alt ist, stirbt seine Mutter Pearl Berkowitz an Brustkrebs. Mit der zweiten Frau seines Vaters kann Berkowitz sich nie anfreunden. 1971 meldet er sich dann freiwillig für die Armee, wird in den USA und in Südkorea stationiert und dient bei einer Scharfschützeneinheit. 1974 wird er ehrenhaft entlassen. Sofort begibt er sich auf die Suche nach seiner leiblichen Mutter Betty Falco. Der Kontakt zwischen den beiden kommt im April 1975 zustande und er lernt darüber auch seine Halbschwester Rosalyn und deren Familie kennen. Aus der Bekanntschaft entwickelt sich in den nächsten Monaten ein herzliches Verhältnis. Er besucht die beiden Frauen regelmäßig. Auch erfährt er von Betty, dass sein leiblicher Vater Joseph Kleinman bereits verstorben ist und er keine Gelegenheit mehr haben wird, mit ihm zu sprechen. 1977 beginnt Berkowitz nach verschiedenen Gelegenheitsjobs als Bauarbeiter und Taxifahrer eine Festanstellung bei der Post. Zu den Taten äußert Berkowitz sich Ermittlern und Psychiatern gegenüber mehr als verstörend.
Ich hatte nichts gegen die Opfer. Wer waren sie für mich? Nur Menschen. Ich hasste sie nicht. Ich war nicht sauer auf sie.
Warum taten sie es dann?
Sam tat es durch mich. Er hat mich benutzt. Er hat mich dazu gezwungen. Ich tat es für ihn. Für Blut.
In seinen Gesprächen mit dem Psychiater David Abrahamson gibt Berkowitz offen zu, dass er sich bereits lange vor der Mordserie mit dem Gedanken an das Töten beschäftigt habe. Es habe ihn sehr verletzt, dass seine Umwelt ihn derart abgelehnt und ausgestoßen habe und auf irgendeine Art habe er es aller Welt heimzahlen wollen. David Berkowitz empfinde insbesondere Wut und Frust darüber, dass er praktisch keinerlei Erfolg bei Frauen habe. Deshalb habe er sich junge, attraktive Frauen als Opfer ausgesucht, um sich für die Zurückweisung zu rächen. Zwei Wochen nach Beginn der Verhandlungen versucht Berkowitz, aus einem Fenster des Gerichtssaals im 7. Stock zu springen. Nachdem er zurückgehalten wird, singt er wiederholt:
Stacy war eine Hure.
Und rief:
Ich würde sie wieder töten. Ich würde sie alle wieder töten.
Das Gericht ordnet eine weitere psychiatrische Untersuchung an, bevor die Verhandlung fortgesetzt werden kann. Während dieser zeichnet Berkowitz die Skizze eines inhaftierten Mannes, der von zahlreichen Mauern umgeben ist. Darunter schreibt er:
Mir geht es nicht gut. Überhaupt nicht gut.
Wie schon in den Untersuchungen vor Beginn der Verhandlung wird Berkowitz erneut für fähig befunden, vor Gericht zu stehen. Am 12. Juni 1978 verurteilt das Gericht David Berkowitz zu einer Strafe von jeweils 25 Jahren bis lebenslänglich für jeden einzelnen seiner Morde. Die Haftstrafen sind nach Anordnung des Gerichts nacheinander zu verbüßen. Aufsummiert ergibt sich für Berkowitz eine Gesamthaftstrafe von 365 Jahren. Das Gericht überstellt David Berkowitz nur kurze Zeit später ins Hochsicherheitsgefängnis von Attica im Norden des Bundesstaates New York. Wer jedoch glaubt, die Geschichte des Son of Sam sei damit vorbei, der irrt. Ein gutes halbes Jahr nach seiner Verurteilung, im Februar 1979, wendet sich David Berkowitz in einem Brief an Dr. Schwarz, Leiter des Kings County Hospital, in dem damals die psychiatrischen Gutachten durchgeführt worden waren. David Berkowitz erklärt in dem Schreiben, dass die Dämonen nur eine Erfindung seinerseits gewesen seien.
Ich bin ein Schwindler. Ich habe die ganze Dämonengeschichte bloß erfunden. Der Anlass dafür war, dass ich meine Taten innerlich rechtfertigen wollte. Ich wollte einen plausiblen Grund anbieten, warum ich die Verbrechen begangen habe. Ich weiß, dass es da in Wirklichkeit nie irgendwelche Dämonen gegeben hat, die mit mir gesprochen haben oder durch die ich mit dem Teufel kommunizierte. Als ich anfing, diese Verbrechen zu begehen, hatte ich in Wahrheit keine Ahnung, was mich dazu motivierte. Mir erschienen die Dämonen als mögliche Ursache einfach passend. Deshalb habe ich mich vor Gericht auch schuldig bekannt, weil ich wusste, dass ich schuldig war.
Im selben Jahr schickt er ein Buch über Hexerei an die Polizei in North Dakota. Mehrere Passagen in dem Werk sind unterstrichen. Auf den Seiten sind Randnotizen hinzugefügt. Unter den Notizen finden sich folgende Anmerkungen:
Alice Perry, verfolgt und erlegt, nach Kalifornien gefolgt, Stanford University.
Die Notiz bezieht sich offensichtlich auf den damals noch ungeklärten Mordfall Alice Perry. Die 19-jährige Perry stammt ursprünglich aus North Dakota und wurde am 12. Oktober 1974 in Stanford unter mysteriösen Umständen ermordet. Ihre Leiche wurde einen Tag nach ihrer Ermordung gefunden, halb versteckt unter einer Kirchenbank, untenherum nackt und mit gespreizten Beinen. Eine lange Altarkerze wurde in ihre Vagina eingeführt, eine andere steckte in ihren BH zwischen den Brüsten und reichte bis hoch zum Hals. Ein 15 cm Eispickel steckte in ihrem Schädel. Über ihr das Kreuz mit dem Körper Jesus Christus. Berkowitz deutet an, er verfüge über Informationen aus erster Hand. Täterwissen. Die Ermittler im Fall Perry verhören ihn daraufhin. Das Verhör bringt jedoch keine relevanten Hinweise im Fall Perry. Erst später kommt heraus, dass Berkowitz mit den Morden tatsächlich nichts zu tun hat. Der tatsächliche Täter, ein damaliger Security-Mann der Kirche, wird 2018 per DNA-Analyse überführt und richtet sich selbst mit einer Schusswaffe, bevor die Polizei ihn stellen kann. Während die Polizei Berkowitz damals als Wichtigtuer in diesem Fall abstempelt, sieht der Journalist Maury Terry den verurteilten Mörder ganz anders. Terry wird sich in den folgenden Jahren noch viel intensiver mit den Son of Sam-Morden befassen. 1979 äußert er bereits erhebliche Zweifel an der offiziellen Version der Behörden, indem er auf Widersprüche und Ungereimtheiten in den Akten verweist. 1987 fasst er dann seine Recherchen in dem Buch The Ultimate Evil zusammen. Hier beschreibt er detailliert ein satanistisches Netzwerk, das ich über die USA ausgebreitet habe und außer für die Son of Sam-Mordserie auch für viele andere Verbrechen verantwortlich sei. Und tatsächlich, in den Akten finden sich zahlreiche Hinweise, die auf die Beteiligung mehrerer Täter hindeuten. Das stärkste Argument für mehrere Täter sind die voneinander abweichenden Zeugenaussagen und die stark unterschiedlichen Phantombilder. Eines der Bilder sieht John Carr, dem Sohn von Sam Carr, der Besitzer des Labradors Harvey ist, der laut Berkowitz von einem Dämon befallen sein soll, verblüffend ähnlich. Er stellt die These auf, dass sowohl John als auch sein Bruder Michael Carr ebenfalls Teil einer Gruppe sind, zu der auch Berkowitz gehört. Und dass sie beiden ebenfalls einige der Son of Sam-Morde begangen haben. Hinter den Wohnhäusern von Berkowitz und den Carrs findet Terry ein unterirdisches Tunnelsystem, in dem die Leichen von 3 Schäferhunden liegen. Sofort muss er an frühere Beschreibungen von Berkowitz denken, er habe Befehle von deutschen Schäferhunden erhalten. Oberhalb der Erdoberfläche befindet sich nicht weit von den Wohnhäusern ein kleines Häuschen, in dem Blutspuren und gekritzelte Worte an den Wänden zu finden sind. Terry ist sich sicher, dieser Ort ist die Höhle des Teufels. Er findet Kapuzen und Capes im Wald, findet heraus, dass sich hier wohl eine Gruppe trifft, die sich The Children nennt. Es scheint sich um einen Kult zu handeln, um Menschen, die Rituale abhalten und Hunde opfern. Sind die Carr-Brüder und Berkowitz Teil einer Sekte? Terry ist sich sicher, dass die Antwort auf diese Frage ja lautet. Er findet zahlreiche Anspielungen auf okkulte Inhalte in den Briefen von David Berkowitz. Dieser wechselt 1987 seine religiöse Zugehörigkeit. Er wird zum wiedergeborenen Christen, Auslöser sei die Lektüre der Bibel gewesen, die ihm ein Mithäftling überlassen habe. Bei Psalm 34,6: Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden, habe es Klick gemacht. Nun nennt er sich nicht mehr Son of Sam, sondern Son of Hope. Und er ist endlich bereit für ein Interview. Dieses führt er mit Maury Terry. In diesem Interview bestätigt Berkowitz Terrys Theorien eines Kults, gibt an, er habe Bilder seiner Familie abgeben müssen, mit der Drohung, wenn er sich gegen den Kult stelle, würden Familienmitglieder sterben. Er sei bei jeder Tat dabei gewesen, habe aber nicht immer abgedrückt. Berkowitz zeigt sich während des Interviews offen, freundlich und höflich. Die erste Frau habe er angegriffen, auch auf Valentina und Alexander habe er geschossen. Alle anderen Anschläge hätten John und Michael Carr oder andere Mitglieder der Gruppe verübt. Es habe immer mehrere Schützen gegeben, mehrere Täter. Er bestätigt alle Theorien von Maury Terry. Namen will er jedoch nicht nennen. Er will keines der Mitglieder verraten. Während Terry nun endgültig davon überzeugt ist, in seinem Buch nichts als die Wahrheit veröffentlicht zu haben und nun den unwiderruflichen Beweis von Berkowitz selbst erhalten zu haben, sind die Psychologen und Ermittler im Fall David Berkowitz alles andere als sicher. Ihrem Urteil zufolge handelt es sich bei Berkowitz um einen äußerst introvertierten Einzelgänger, der gar nicht zur Teamarbeit fähig gewesen wäre, selbst wenn ihn jemand dazu aufgefordert hätte. Die Experten vermuten eher, Berkowitz habe sich eine Fantasie zurechtgelegt, die ihn vor der erdrückenden Last der Schuld zumindest teilweise freisprechen soll. Früher war das Werkzeug eines Dämonen. Dann schreibt jemand ein Buch über eine satanistische Verschwörung und nun ist er das Werkzeug einer obskuren Sekte. Wie man es dreht und wendet, die Hauptsache scheint, dass er die Verantwortung und die Schuld der Taten nie alleine trägt. 2002 hat David Berkowitz dann erstmals die Gelegenheit, seine vorzeitige Entlassung auf Bewährung zu beantragen. Bevor es zu einer Anhörung vor dem zuständigen Ausschuss kommt, sagt Berkowitz den Termin schriftlich ab. Er schreibt:
Ehrlich gesagt glaube ich, dass ich es verdient habe, den Rest meines Lebens hinter Gittern zu verbringen. Ich bin vor langer Zeit, dank Gottes Hilfe, mit mir und meiner Situation ins Reine gekommen und habe meine Strafe akzeptiert.
Bei seiner Anhörung 2016 in New York erklärt Berkowitz, dass die Bewährung zwar unrealistisch sei, er aber das Gefühl habe, sich hinter Gittern verbessert zu haben.
Er fügt hinzu:
Ich habe das Gefühl, dass ich überhaupt kein Risiko habe.
Sein Anwalt Mark Heller betont, dass das Gefängnispersonal Berkowitz als Mustergefangenen bezeichnet. Die Kommissare verweigern Berkowitz eine Bewährung. Seine letzte Bewährungsanhörung, die für Mai 2020 geplant ist, wird aufgrund der Covid-19-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben. Bis heute sitzt David Richard Berkowitz in einer Gefängniszelle in den USA. Ob er verurteilt wurde für Taten, die er gar nicht alleine begangen hat, wird wohl nie mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden können. Sicher ist nur, dass der selbsternannte Son of Sam seine Zelle wohl nie lebend verlassen wird.
Ich weiß genau, warum ich diesen Fall so oft schon mit dir diskutieren wollte.
Ich will auch jetzt, ich habe gerade 5 Sachen im Kopf, die ich gerne diskutieren möchte.
Ich weiß jetzt gerade nicht ganz, wo ich anfangen soll, weil ich bin auf der einen Seite sehr fasziniert von dem, ich glaube, bisher längsten Fall, den wir in diesem Podcast jemals hatten. Aber es ist auch die 100. Folge, wir können das schon machen, denke ich. Und auf der anderen Seite, also von dieser Menge an Details und Dingen, die passiert sind. Und auf der anderen Seite fand ich so viele Stellen in dem Fall einfach so Gänsehautmomente, wo ich so dachte, das finde ich richtig so, da zieht es mir den Magen zusammen. Also was ich die ganze Zeit im Kopf habe, ist die Situation, wo die beiden, also dieses verlobte Paar im Auto ist und die Frau, der Frau in den Kopf geschossen wird und sie einfach in den Armen ihres Verlobten stirbt. Und er reißt sie noch auf den Boden quasi von dem Auto. Und also ich habe mich vor der Recherche zu dem Fall nie so richtig intensiv mit jeder einzelnen Tat von David Berkowitz beschäftigt, sondern eher mit ihm als Täter, weil ich ihn einfach sehr faszinierend fand. Mhm. Und das war jetzt so das erste Mal, dass ich mich mehr mit den eigentlichen Taten und auch den Opfern auseinandergesetzt habe. Und ich finde die Vorstellung so furchtbar, dass eine ganze Stadt so in Angst und in Panik versetzt wird, wegen jemandem, der einfach wahllos an den Orten, an denen man eigentlich am glücklichsten und am ausgelastendsten ist, Menschen erschießt.
Ja. Ja, und vor allem auch wirklich immer Menschen, die irgendwie auch gerade so eine, die irgendwie gerade vom Feiern kamen oder gerade draußen unterwegs waren oder gerade im Kino waren. Also es waren wirklich immer irgendwelche Leute, irgendwie immer gute Abende. Also weißt du, was ich meine? Irgendwie die Menschen, die er erschossen oder angeschossen hat, verletzt hat, die hatten gerade immer eine gute Zeit. Und dann kommen die Schüsse.
Ich musste zugegebenermaßen bei Donna Laurie, musste ich extrem an Abende denken, die wir zusammen verbringen. Weil wir da ja auch manchmal noch im Auto sitzen, beispielsweise nach einer Podcast-Aufnahme, und wir noch zusammen im Auto sitzen und uns unterhalten über was auch immer.
Oh, stimmt.
Und da musste ich bei dem Fall so doll daran denken und mir ist so schlecht geworden, weil ich dachte, es muss genau dieses Gefühl gewesen sein, wie wenn wir beide im Auto sitzen und uns unterhalten, was wir nächste Woche machen oder wann wir uns irgendwie treffen und zusammen abends essen oder so. Und es muss genau diese Art, weil bei uns ist es auch immer so ungefähr 10 Minuten und dann sind wir so, okay, ich gehe jetzt rein oder was auch immer.
Ja, ja.
Und ich fand es so erschreckend, einfach wie nah, also diese Art zu töten, wir haben ja schon ganz oft darüber geredet, mit einer Schusswaffe ist ja eine sehr distante Art zu töten. Aber auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, war er dem Leben dieser Menschen in diesem Moment so unglaublich nah, obwohl er so weit entfernt war. Weil das so intime Momente waren, in denen er sie erwischt hat, in Anführungszeichen.
Ja, und so Momente, in denen sie sich sicher gefühlt haben. Also so sicher, dass sie zum Beispiel auch rumgeknutscht haben. Und also so wie, ich bin mir sicher, heute Abend, wenn wir jetzt heute Abend vor deiner Wohnung stehen, im Auto, und nach uns unterhalten, werde ich dran denken.
Ja.
Ja, und weil das halt auch, keine Ahnung, das sind Momente, ich weiß nicht, vielleicht ist das nur bei mir so, aber ich fühle mich in meinem Auto super sicher.
Mhm.
So, es ist wie, ich würde schon fast sagen, es ist so ein ähnliches Feeling wie bei mir zu Hause, weil halt irgendwie man verbringt natürlich viel Zeit im Auto, man fährt jeden Tag zur Arbeit, man macht vielleicht längere Fahrten damit. Und das ist auch so, das ist so auch so Personal Space.
Ja.
Und das ist meins. Und meistens verbringe ich die Zeit auch alleine darin, weil ich halt alleine zur Arbeit fahre und so.
Ja.
Und dieser Ort, der für jetzt mich und bestimmt auch für viele andere Menschen so ein ganz sicherer Ort ist und so ein Personal Space ist, da in dem Moment stirbt man. Weißt ja, du, das wird man angegriffen.
Ja. Ja, ich finde die Vorstellung auch, also die ersten, wobei ich die ersten zwei Angriffe fand ich völlig, also mit einem Messer auf einem Supermarktparkplatz von hinten.
Ja.
Und dann mit einem Messer auf der Straße. Das war auch einer von den Momenten, wo sich mir alles zusammengezogen hat. Die Beschreibung von dem Tatablauf bei Michelle, die so lange geschrien hat, dass selbst David Berkowitz sich bis heute daran erinnert, wie ihr Schrei klingt.
Ja.
Und das war was, wo ich so dachte, ich hoffe, dass ich niemals einen solchen Schrei hören muss. Weil ich, weißt du, was ich meine? Es hat sich bei mir alles zusammengezogen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Diese ersten Taten fühlen, die hören sich für mich irgendwie so, also die, es war immer wahllos, die Auswahl seiner Opfer war immer wahllos, aber die ersten wirken auch noch dazu so super chaotisch.
Ja, das dachte ich auch.
Super planlos.
Das dachte ich auch. Und so, als wäre er von der Beschreibung, als wäre er selber genauso schockiert von dem, was da gerade passiert, wie die Opfer schockiert sind. Ich fand das ganz interessant, weil er mal, ich meine mich zu erinnern, dass er selber mal gesagt hat, dass die ersten zwei Taten mit den Messerangriffen, dass die gar nicht so abgelaufen sind, wie er sich das vorgestellt hat. Er hat gedacht, wenn er jemandem ein Messer irgendwo in den Körper sticht, dass die Person sofort tot ist. Und hat gar nicht darüber nachgedacht, dass die Leute schreien, dass sie sich wehren, dass jemand mehrere Messerstiche überleben kann und sich auch dann noch wehren kann und schreit. Und es wirkt, finde ich, dadurch auch, dass er die Art des Tötens geändert hat danach, als wäre er selber schockiert gewesen, was für eine, also entschuldige die Formulierung, aber ich denke, ihr wisst alle, was ich meine, was für eine Sauerei es ist, jemanden zu erstechen. Das ist ja keine distanzierte, saubere, in Anführungszeichen, Art und Weise, jemanden zu töten, bei der mich selber nichts berührt.
Ich meine, er hat auch gesagt, hat auch noch zugesagt, dass er dachte, dass es schneller geht.
Ja,
dass
genau.
Es leichter geht, jemanden zu töten.
Ja.
Gut, mit der Wahl, als er dann später die Waffe benutzt hat, hat er ja eine Möglichkeit gefunden, wie es schnell geht. Na, also wie es schnell und distanziert geht.
Ja, genau. Und ohne so viel Chaos.
Ja. Ich war an der Anfang einfach nur so Versuche und Ausprobieren und dann irgendwie das Finden der perfekten Waffe, sag ich mal.
Ja. Ja, wobei ich die Waffe ein bisschen, also ich muss gestehen, die fand ich ein bisschen merkwürdig, weil ich mir dachte, also du musst doch gedanklich, also du musst doch darüber nachgedacht haben, dass eine solche Waffe relativ selten ist. Wenn die erst seit 3 Jahren auf dem Markt ist und Kaliber, also so ein 44er Kaliber ist ein extrem großes Kaliber, das ist eine sehr, sehr große Kugel. Also im Verhältnis quasi. Die Polizisten haben ja, soweit ich weiß, irgendwie 38er häufig, zumindest in den USA. Oder hatten das zumindest damals. Ich muss gestehen, ich kenne mich da heute gar nicht aus. Aber ein 44er Kaliber ist eine relativ große Kugel. Und ich habe die Waffe auch mal nachgelesen, die er benutzt hat. Und die ist eigentlich für den Nahkampf. Also die wird zum Beispiel in Flugzeugen benutzt, weil sie nicht so weit fliegt. Und im Flugzeug will natürlich niemand ein Loch in der Flugzeugwand bei 10.000 Metern Höhe. Wäre ungünstig.
Wäre doof.
Also benutzt man da Kugeln, die auf einer kurzen Distanz sehr viel Wucht haben, aber auf lange Distanz sehr, sehr ungenau werden. Und ich verstehe nicht ganz, warum er eine Waffe genommen hat, die auf lange Distanz ungenau wird und die so selten ist, in Anführungszeichen, weil es die erst seit 3 Jahren gibt, dass es viel schneller geht, so jemanden zu identifizieren, als das gehen würde bei einer Waffe, die gefühlt jeder hat.
Naja, aber er wirkt ja auch nicht, also er wirkt ja in sowohl bei den ersten Taten als auch später wirkt er ja nicht besonders organisiert und nicht besonders gut informiert. Es könnte ja auch sein, dass einfach in da, wie heißt der Laden nochmal da in Amerika, wo man einfach reinlaufen kann?
Target?
Target war es, dankeschön. Genau, ich kann mich dran erinnern, wie ich damals in Target gelaufen bin und mir dachte, huch, okay, das ist die Waffentheke. Gut, dann gehe ich mal da hinten zu den Deko-Sachen.
Okay. Ja, ich glaube, über das Waffengesetz in den USA, das Thema brauchen wir jetzt gar nicht anzufangen.
Genau, aber ich meine, dass ich mir gut vorstellen kann, dass er so auch so desorganisiert, wie er sonst beschrieben wird, und ich finde auch, wie er in den Briefen wirkt, dass er da schon, dass ich mir vorstellen kann, dass er da einfach in den Target reingelaufen ist, da zu der Waffentheke und meinte, hallo, ich will eine Waffe kaufen, hier, die sieht groß aus, die sieht aus, als hat sie viel Wumms, die will ich haben. Und vielleicht gar nicht wusste, dass es ein seltenes Teil ist und dass es was ist, was erst seit 3 Jahren auf dem Markt ist. Weißt du, was ich meine? Also ich, so von der Art, wie er beschrieben wird und auch diese skurrile Story mit dem Hund und dieses ganze Wirre, was so irgendwie da dabei ist und was auch irgendwie psychisch krank wirkt, da liegt es für mich irgendwie nahe, dass er dann nicht jetzt gerade der Täter ist, der gut recherchiert, bevor er sich eine Waffe zulegt.
Ja, tatsächlich, das kann sein, weil tatsächlich werden Kaliber 44 Waffen oder wurden sie zumindest damals häufig zum Sportschießen benutzt. Also eigentlich gar nicht für den normalen, in Anführungszeichen, normalen
Gebrauch.
Was auch immer das heißt. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Also, ja, das fand ich irgendwie unlogisch. Aber, also, das ist mir einfach, das ist was ich dir schon immer mal sagen wollte, dass ich das unlogisch finde. Deswegen kam das gerade so, das diese Waffe. Das wolltest du mir schon immer sagen. Ja, immer wenn wir über David Berkowitz reden oder geredet haben in den letzten Wochen, haben wir immer gesagt, okay, stopp, darüber reden wir in dem Podcast. Also. Und ich wollte die ganze Zeit sagen, ich finde es total merkwürdig, dass er diese Waffe gewählt hat.
Ich hatte gerade so angehört, als ob du einfach, seit wir uns kennen, seit wir da auf Hauspartys an den Kühlschränken gelauert haben, dass du seitdem mir sagen möchtest, wie weird du diese Waffenwahl findest.
Nee, ganz so lange her ist es
nicht. Okay.
Nein, aber das fand ich irgendwie total merkwürdig. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es so eine sehr unorganisierte Geschichte am Anfang war. Das, was ich dabei nur dann auch nicht verstehe, ist, wenn er selber, also dass er selber ja offensichtlich seine Gefühle wahrgenommen hat, die er selber empfindet bei dem Mord. Sonst hätte er ja nicht von Messer auf Schusswaffe umgestellt. Und er dann aber, obwohl er ja mehrfach daneben schießt, die ersten beiden sterben ja gar nicht, weil er dann, wobei, das stimmt nicht, Donna Laurie ist direkt gestorben. Mhm. Wobei er dann ja aber relativ häufig daneben schießt und dass er dann aber nicht sagt, okay, ich verbessere mein Material in Anführungszeichen und entscheide mich für eine Waffe, die treffsicherer ist, mit der ich genauer zielen kann. Und er muss es ja gewusst haben, weil er ja selber bei der Armee gewesen ist. Und das ist zum Beispiel was, wo ich mich gefragt habe, ob es für ihn am Ende gar nicht so sehr um den Erfolg ging. Also ob es jetzt, Erfolg in Anführungszeichen wieder, ob es jetzt tatsächlich die Leute tötet, sondern hauptsächlich um das Gefühl, das er dabei selber empfindet. Und ob er sich, weil diese so eine 44-Kaliber-Waffe ist extrem, also sie ist auch ziemlich groß.
Weißt du, was ich mich gerade frage? Wenn er doch weil er doch im Krieg war, dann hat er doch schon, also dann gibt es ja Waffen und sicher auch Schusswaffen, vor allem Schusswaffen, mit denen er vertraut ist.
Ja.
Warum nimmt er nicht so eine?
Das meine ich doch. Das verstehe ich nicht.
Ja, okay, und dann war ich jetzt langsamer als du. Bei mir kam jetzt der Gedanke so jetzt, das passt ja gar nicht.
Ja, und was ich mich gefragt habe, war, wenn es doch genauere Schusswaffen gab und auch weniger auffällige Schusswaffen als diese, weil die war ja noch nicht lange am Markt, warum hat er sich für diese Schusswaffe entschieden? Hatte er irgendeinen emotionalen Bezug dazu? Mhm. Oder hat er sich damit besonders mächtig gefühlt, weil das einfach eine besonders große Waffe war? Und da, und das ist vielleicht ein bisschen merkwürdig jetzt, aber da musste ich an den Satz denken, den wir auch im Fall stehen hatten, dass einige von den Psychoanalytikern ja davon ausgegangen sind oder vermutet haben, dass seine Waffe und der Schuss für ihn sexuell erregend waren und der Schuss für ihn wie ein Orgasmus gewesen ist. Und vielleicht wollte er deswegen auch eine sehr große Waffe haben, weil sie das für ihn symbolisiert.
Aber ich sehe sonst nichts Sexuelles in diesen Taten. Also wo kommt das dann her? Also warum, wo ist da das Sexuelle?
Naja, ich frage mich halt, warum waren es immer Frauen mit dunklen Haaren? Und offensichtlich hat er ja irgendeine Art von sexueller Problematik gehabt, sonst hätte er ja irgendwann mal eine Freundin, sexuelle Interaktion, irgendwas gehabt. Aber soweit ich informiert bin, hatte er nur ein einziges Mal Sex und das war mit einer Prostituierten.
Ja.
Aber wollen wir noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen vielleicht zum Fall geben? Weil wir starten gerade schon so voll mit der Diskussion. Ihr merkt es, Maxi und ich haben uns diesen Fall sehr lange aufgespart und sind direkt schon so, okay, warum das? Warum
an der Startlinie. Okay, jetzt ist los, geht's los, geht's los.
Ja, also weil David Berkowitz einfach ganz viele Möglichkeiten psychologischer Natur bietet, würde ich sagen.
Und ehrlich gesagt kaum Antworten, was ich ein bisschen frustrierend finde.
Ich finde das ehrlich gesagt am interessantesten. Das ist bei mir wie mit Cold Cases.
Du, der Cold Cases hast, weil es da keine Antworten gibt, findest du es da jetzt geil, dass es keine Antworten gibt?
Ja, ich finde das gut, weil das so viel Raum lässt, um die eigenen psychologischen Theorien zu integrieren und darüber nachzudenken, was dazu geführt haben könnte. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Ich will die Antwort gar nicht wissen. Also, beziehungsweise, ich würde sie schon gern irgendwann herausfinden, aber ich will sie nicht direkt auf dem Silbertablett serviert bekommen.
Wenn wir jetzt ein bisschen in die Hintergrundinfo reingehen, würde ich mal damit anfangen, dass wir im Fall ja mal kurz angeschnitten haben, dass es da noch einen Journalisten gab namens Maury Terry, der da seine ganz eigenen Theorien hatte, warum Berkowitz getötet hat und wer diese Menschen getötet hat. Und wir haben das in diesem Fall absichtlich so gemacht, dass der Teil, wo es um diese Verschwörungstheorie oder diese Theorie der satanistischen Sekte geht, wir haben das absichtlich kurz gehalten, weil wir uns für den Fall auf die gesicherten Dinge stützen wollten. Wir wollten gucken, was wir den Fall möglichst nüchtern, sage ich mal, wiedergeben. Und haben dann gesagt, okay, diese Verschwörungstheorie, die muss natürlich rein, weil das mit eine große Rolle spielt. Und es ist auch was, wo ich sagen muss, was bei mir sehr präsent war, bevor ich mich mit dem Fall befasst habe, weil ich mir dachte, ah, David Berkowitz, ja, das war ja erstmal der mit dem Hund. Und dann war das der, wo gesagt wird, dass der vielleicht von der Sekte war und dass der vielleicht gar nicht allein war, getötet hat. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass mich da Netflix vorgeprägt hat, weil da gibt es doch diese Doku, Sons of Sam. Und allein der Titel, Sons of Sam, impliziert ja, dass es eventuell mehrere sind. Und ja, also bei mir war es präsent. Ich habe direkt daran gedacht.
Ich muss gestehen, dass ich das Ganze nicht mal als Verschwörungstheorie empfinde, sondern der Meinung bin, dass Maury Terry tatsächlich ein paar Theorien und Fakten aufgestellt hat oder Fakten gefunden hat und Theorien aufgestellt hat, wo ich mir denke, das finde ich gar nicht so unrealistisch.
Voll. Stimmt dir vollkommen zu.
Deswegen würde ich es vielleicht sogar nicht mal Verschwörungstheorie, sondern Theorie nennen.
Theorie, okay. Nennen wir es Theorie, da kann ich mitgehen.
Maury Terry hat beispielsweise die Theorie aufgestellt, dass es eine Verbindung gegeben hat, wie schon im Fall erwähnt, zwischen den K-Brüdern und David Berkowitz. Denn der Hund, von dem Berkowitz berichtete, er hätte ihm die Befehle zum Töten gegeben, gehörte dem Mann, also seinem Nachbarn. Und dieser Mann hieß Sam Carr. Und wir erinnern uns an Son of Sam, Papa Sam ist böse, Sam will Blut sehen, etc. etc. Also Sam ist ein Name, der sehr prägnant vorgekommen ist. Und dieser Nachbar hatte drei Kinder, John, Michael und eine Tochter, die Weed hieß. Tatsächlich hat Maury Terry zum Beispiel herausgefunden, dass das Phantombild, das eines der Opfer beschrieben hat, John Carr sehr, sehr ähnlich sah. Und das war einer der Gründe, weshalb er gesagt hat, naja, vielleicht hatten sie eine Verbindung zueinander, vielleicht waren sie Teil dieser Vereinigung und waren quasi eine, ja, im Grunde sagt er ja eine Art Sekte,
mhm,
die sich dazu entscheidet, Menschen zu töten. Und tatsächlich wird John Wheaties ja auch in einem Brief erwähnt, also Wheaties war sein Spitzname, und in einem Brief vom Son of Sam erwähnt er als einen möglichen Spitznamen ja auch Wheaties.
John Wheaties vor allem.
Ja.
John Wheaties.
Und bezieht sich also immer wieder auf seine Nachbarn, die K-Familie.
Was ich außerdem noch wichtig finde zu erwähnen bei der K-Familie ist, er hat ja viel in den Briefen erwähnt, hier Papa Sam ist böse, Papa Sam will Blut, Papa Sam tötet junge Mädchen oder sowas, tut mir weh, schließt mich in den Keller ein. Es gab das Gerücht, also aber wirklich nicht mehr, es gab nur das Gerücht, dass Sam Carr seine Kinder missbraucht haben soll, beziehungsweise misshandelt haben soll. Was natürlich dazu passen würde, zu Maurys Theorie, wenn Berkowitz da in dem Brief, beziehungsweise nee, nicht Berkowitz, dann in diesem Fall wäre ja Son of Sam dann nicht Berkowitz, sondern Michael oder John Carr, dass die eben von ihrem gewalttätigen, missbrauchenden Vater sprechen. Was ich auch noch fand, wo ich mir dachte, irgendwie ist das schon komisch. Also das eine Mal, wo ich mir schon das erste Mal dachte, so okay, irgendwas passt da nicht zusammen, war tatsächlich, während ich die Doku geguckt habe, wurden ja auch die verschiedenen Phantombilder gezeigt. Erstmal.
Alles gut, du hast extrem schnell geredet.
Oh, okay, gerade, deswegen okay, sorry.
Während du die Doku geguckt
während
hast.
Während ich die Doku geschaut habe, werden ja auch immer die Phantombilder gezeigt. Und es am Anfang ist natürlich alles chronologisch, was wann passiert ist. Und da dachte ich mir schon bei den Phantombildern, also irgendwie sehen die alle so unterschiedlich aus. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass da der eine irgendwie aussieht, das eine Phantombild aus wie ein 12-jähriger Junge mit wilden Locken und der nächste sieht aus wie so ein 40-jähriger Mann mit dunklem Seitenscheitel. So, das ist ganz komisch und das war wirklich so ein Punkt, wo ich mir dachte, Maury Terry, du hast da einen Punkt. I see what you mean. Und was auch irgendwie da vorkam in dieser Doku, wo ich mir dachte, okay, das ist auch irgendwie seltsam, noch dazu, dass der Besitzer von dem Hund Sam hieß und das irgendwie alles dann gut, sehr gruselig gut zusammenpasst mit den Söhnen und David Berkowitz, war auch noch, dass da erwähnt wurde, dass John und Berkowitz sich auch schon lange davor wohl gut kannten. Und John Carr wohl das Symbol des Son of Sam, was in diesen Briefen, was in dem zweiten Brief unten zu sehen war, schon Monate vor den Taten auf Notizbücher gekritzelt hat. Auf Notizbücher, die wohl Berkowitz gehört haben.
Was ich daran halt, also ich sehe Maury Terrys Theorie und ich sehe auch, was er da macht. Was ich mich halt frage ist, weil es gab ja auch Hinweise, dass John Carr soll angeblich Angst gehabt haben nach Berkowitz Verhaftung, dass ihn jemand töten will und er hätte Informationen darüber und das wäre für die Polizei interessant. Und Freunde von ihm sagen dann, dass er der Anführer einer satanistischen Gruppe ist und dass er Hunde geopfert hat und das Blut der Hunde getrunken hat. Und dann findet Maury Terry diese vergrabenen Hundeleichen bei dem Haus im Wald, von dem er später erzählt, das ist die Höhle des Teufels oder so. Das passt ja schon sehr gut zusammen. Aber was ich mich frage ist, was, wenn es gar nicht so dramatisch ist, wie es da vermutet wird? Ja. Also was, wenn sie vielleicht in einer Sekte waren? Was, wenn sie sich vielleicht tatsächlich alle drei kannten? Wenn sie tatsächlich diese Rituale gemacht haben? Wenn sie tatsächlich Hunde getötet und deren Blut getrunken haben? Was, wenn sie tatsächlich solche Zeichen gemalt haben und so weiter und so fort? Und David Berkowitz aber schon seit sehr früher Zeit Mordfantasien hat und Gewaltfantasien hat. Und er vor sich selber irgendeine Art von Grund finden muss, um zu rechtfertigen, was er tun wird. Und ich meine, die Briefe kamen ja nicht direkt nach dem ersten Mord. Er begeht also die ersten Morde, findet für sich heraus, was die Art von Mord ist, die für ihn gut funktioniert und stellt dann fest, okay, ich fühle mich richtig schuldig, ich fühle mich richtig schlecht. Ich brauche irgendwas, das mir das Gefühl gibt, dass ich nicht schuld bin. Und er redet sich selber ein, warum er nicht schuld ist und redet sich selber ein, was er für eine Geschichte erzählen könnte, damit es nicht wirkt, als wäre er, und damit er vor sich selber auch nicht das Gefühl haben muss, dass er schuldig ist. Und benutzt die Geschichte und die Freundschaft, die er mit den Carls hat, um genau das in der Öffentlichkeit zu demonstrieren und denkt sich, das macht den Leuten nochmal richtig Angst. Damit mache ich den Leuten nochmal richtig Angst und ich gebe ihnen das Gefühl, dass ich ja eigentlich auch gar nichts dafür kann, weil ich will ja damit aufhören. Und entschuldige mein eigenes Verhalten in der Öffentlichkeit damit, dass ich nicht tun will, was ich tue, ich aber nicht aufhören kann. Und benutze quasi dieses ganze satanistische Ritualding. Und was, wenn die Carr-Brüder, als sie das rausgefunden haben, fluchtartig abgehauen sind, weil sie gewusst haben, dass sie verdächtigt werden würden?
Ja, also das macht Sinn für mich. Ich glaube auch, dass es nicht so dramatisch ist, wie es von Maury Terry vermutet wird. Aber dass da auf jeden Fall ein wahrer Kern drin ist, so wie du es beschreibst. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es sowas in die Richtung ist. Was ich mir aber auch gedacht habe, ist vielleicht, ich meine, der Akt, Briefe an die Presse und an die Polizei zu schreiben, vor allem an die Presse und nicht an die Polizei, ist ja auch so ein gewisser Grad von Selbstdarstellung. und von hier seht mich und seht, was ich tue und seht, wie gruselig ich bin. Mhm. Vorausgesetzt, er ist geistig gesund, ne? Also das muss man ja nochmal differenzieren, da reden wir später nochmal drüber.
Ja.
Aber gehen wir jetzt erstmal von einem geistig gesunden David Berkowitz aus. Ist es erstmal so ein Akt von, hallo, seht mich, seht, was ich tue, seht, wie schlimm ich bin, seht, wie, habt Angst vor mir. Und wenn man das aus seiner Sicht überlegt, nehmen wir an, er war in so einer Gruppe oder hat vielleicht gewusst, dass vielleicht John und Michael Carr in so einer Sekte sind, kann ja auch sein. Da gab es ja, also da hat Murray Terry meinte, dass es da einige Anzeichen gegeben hätte, dass diese beiden Brüder auf jeden Fall Teil von Sekten waren. Und was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass vielleicht David Berkowitz davon wusste, und da vielleicht auch eine Möglichkeit drin gesehen hat, das alles noch gruseliger zu machen. Weil ich meine, was finden Menschen noch gruseliger als einen Menschen, der andere tötet? Einen Menschen, der mit im Pakt mit dem Teufel Menschen tötet und wo auch noch irgendwie okkultes Zeug dabei ist und Dämonen und Tote und der Teufel und Satan. Ne, das macht das alles noch gruseliger, das macht es noch größer. Und wenn es so eine Sekte ist, das gibt ihm sowas Unsichtbares und sowas nicht. Dass es nicht greifbar wird, weißt du? Dass es so viele Leute sind, das kriegt man nicht und das kriegt man nicht weg und diese Sekte schwebt wie so ein dunkler Schatten über New York und David Berkowitz ist so der Auslöser und ja, das Hauptding davon, weißt du?
Es passt auch zu seiner Art des Auftretens. Die Überlebenden und auch die Zeugen haben ja gesagt, er kam wie aus dem Nichts und dann war er wieder weg. Und es war einfach wie so ein Schatten, du hast immer nicht richtig hingeguckt und dann ist er wieder verschwunden.
Ja.
Und finde ich schon, dass das ganz gut dazu passt. Was ich halt in den Briefen auch drin gesehen habe, abgesehen von dem Versuch, noch mehr Angst und Panik zu schüren, ist halt auf der anderen Seite dieses, ich will das ja gar nicht machen, aber ich muss das machen. Ich kann leider nicht aufhören damit. Und das ist fast so was Entschuldigendes, aber etwas Machtloses, ja, doch, hat. Er tut so, als wäre er machtlos dem gegenüber, was er selber tut und gleichzeitig aber sehr machtvoll, indem er Leuten erzählt, wie schrecklich er ist. Aber gleichzeitig kann er auch nichts dafür, wie schrecklich er ist. Aber er ist richtig schrecklich. Mhm. Und er ist richtig gruselig. Aber er kann nichts dafür. Er kann nicht anders. Papa Sam ist der Böse. Aber er macht es schon.
So von wegen, habt Angst vor mir. Ich bin so gewaltig. Aber eigentlich bin ich auch ein guter Mensch.
Aber gebt mir nicht die Schuld dafür, ja, genau. Weil ich kann nicht anders.
Genau.
Ja. Und das fand ich extrem interessant, tatsächlich.
Was voll gut zusammengehen würde, weil das wäre ja eine komplette Selbsterhöhung in diese furchterregende Art. Und gleichzeitig bewahrt man sich da vor dieser kognitiven Dissonanz, dass man anderen Leuten Angst macht und dass man schlimme Dinge tut. Weißt du, was ich meine? Man hat diese Selbstwerterhöhung von wegen was ganz Schlimmes sein, was Bedrohliches zu sein und gleichzeitig kann er aber in dem Glauben bleiben, dass er gut ist, so wie er ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, weil er es nicht anders kann.
Ja, genau. So, ja. Es ist keine kognitive Dissonanz.
Eine extreme Wahrnehmungsverzerrung,
ja.
Selbstwertdienliche Verzerrung. Ja.
Allerdings fand ich schon dann wieder auffällig oder dann wieder seltsam. Also während dieser Netflix-Doku, das war immer ein Hin und Her, dass ich mir dachte, ja komm, das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Aber das ist auch schon wieder komisch. Und eins von diesen Dingen, wo ich mir dachte, bin ich vielleicht schon doch wieder dabei, war erstmal der Tod von John Carr, der sich ja dann, ich meine, 6 Monate nach Berkowitz' Verhaftung erschossen hat. In einem, der ist irgendwie in ein Haus eingebrochen in North Dakota mit seiner Freundin und hat sich dann da, ich glaube, ins Gesicht geschossen. Und kurz danach stirbt sein Bruder bei einem ganz weirden Autounfall. Und das fand ich schon, also.
Ist schon komisch, dass die beide sterben. Ja.
Also es könnte Zufall sein. Es könnten ganz unglückliche Zufälle sein, dass diese beiden Brüder danach versterben. Aber ist schon komisch.
Was wenn, nur so eine Theorie, was wenn John Carr, der sich angeblich selber das Leben genommen hat, sich tatsächlich selber das Leben genommen hat, weil er das Gefühl hatte, dass er keinen Ausweg hat, weil David Berkowitz nicht aufhört, von Son of Sam zu erzählen.
Mhm.
Und weil er das Gefühl hat, er kann, früher oder später wird er gefunden werden. und dass er so große Angst davor hat, dass er selber nicht damit klarkommt. Oder wenn seine Freundin dabei war, dass die beiden irgendeine Unterhaltung hatten, die das in ihm getriggert hat. Oder dass er ihr irgendwas erzählt hat. Also weißt du, was ich meine? Das finde ich gar nicht so unrealistisch, dass er sich dann das Leben nimmt.
Was mir da gerade auch noch einfällt, ist, dass mein erster Impuls war gerade, ja, aber er hat ja nicht mal versucht, sich zu erklären oder nicht mal versucht, irgendwie diese Sache aufzuklären und zu sagen, hey, das stimmt nicht, was Berkowitz sagt. Andererseits fällt mir auch gerade ein, dass er auch in psychologischer Behandlung, das weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall eine Art von psychotherapeutischer Behandlung war und das, was er darauf schließen lässt, dass da vielleicht irgendwie eine Art von psychischen Schwierigkeiten waren. Vielleicht war da wirklich so eine Angstproblematik, dann würde es Sinn machen, dass er es nicht mal versucht, sondern direkt in diese Panik gerät.
Ja, das kann natürlich sein. Was ich noch viel, also fast noch viel interessanter finde, ist der Tod von Michael Carr, der Bruder, der kurz darauf bei einem merkwürdigen Unfall stirbt. Und der hatte vor seinem Tod ein massives Drogenproblem, war Mitglied in Scientology und hatte sich eigentlich dadurch erhofft, er käme damit von den Drogen weg. Ob das geklappt hat oder nicht, wissen wir nicht so ganz. Sein Bruder John war übrigens auch da, der war auch Teil von Scientology. Und also Murray Terry findet das quasi alles raus. Und er findet die Gruppe The Process, Church of the Final Judgment. Ich glaube, mit der haben wir uns tatsächlich auch schon mal außerhalb des Podcasts irgendwann mal beschäftigt. Da klingelt auf jeden Fall irgendwas bei mir.
Ja, bei mir. Ich meine auch, als ich über Charles Manson recherchiert habe.
Das dachte ich auch gerade, aber ich war mir nicht ganz sicher. Das glaube ich
der
nämlich
hatte,
auch.
Ja, lass mich nicht lügen. Es kann sein, dass ich mich jetzt komplett irre. Ist ja schon eine Weile her. Ich meine, Charles Manson war erst bei The Process und hat sich dann gedacht, nee, ich mache mein eigenes Ding und das ist dann die Family.
Hatte ich auch im Kopf. Und diese Gruppe, also The Process, ist dafür bekannt, dass sie eine besondere Vorliebe für Schäferhunde bei ihren okkultistischen Ritualen haben. Also das wiederum schließt im Grunde den Kreis von den verbuddelten Schäferhundleichen quasi. Und was ich tatsächlich daran spannend fand, war, dass das der Moment war, in dem Murray Terry der Polizei gegenüber belegen konnte, dass Son of Sam tatsächlich mit einem Kult in Verbindung steht, weil er belegen konnte, dass David Berkowitz zu tun hatte mit John und Michael Carr und John und Michael Carr beide Mitglieder bei Scientology und bei The Process waren. Und dass sich damit quasi der Kreis schließt. Das beweist für mich allerdings immer noch nicht, dass die beiden die Morde mitbegangen haben. Und ich könnte mir irgendwie auch vorstellen, dass David Berkowitz unterschiedliche Perücken getragen hat. Das würde nämlich zum Beispiel erklären, dass er immer eine unterschiedliche Frisur hat. In meiner Wahrnehmung das Gesicht aber irgendwie immer relativ ähnlich aussieht.
Boah, jetzt bin ich überfragt, das aus dem Kopf.
Also, ich
aber fand... Aber ja, natürlich ist am meisten bei den Phantombildern fällt auf, dass die Haare unterschiedlich sind. Und die einen Zeugen hatten ja auch gesagt, irgendwie wirkte das wie eine Perücke. Was aber für einen sehr organisierten Täter sprechen würde. Was ich irgendwie finde, Berkowitz wirkt nicht sehr organisiert.
Ja, sehe ich.
Wie aufwendig ist es, dass du dir dann erst auch wirklich so viele verschiedene Perücken zurechtlegst und dann jedes Mal eine andere trägst?
Ja, das voll stimmt.
Ja.
Und was das Ganze für uns dann am allerabstrusesten gemacht hat, war die folgende Story, die dann im Nachhinein auch noch passiert ist. Winnie, einer der Mitgefangenen von Berkowitz, hat sich dann bei Murray Terry gemeldet und hat ihm erzählt, dass Berkowitz ihm einiges über den Kult und die Morde erzählt hat. Und er erzählt, dass der Mord beispielsweise an Stacy Moskowitsch nicht willkürlich gewesen ist. Also, dass ihre Tötung inszeniert gewesen ist, angeblich gefilmt wurde als Snuff-Film. Diejenigen, die unsere Folgen regelmäßig hören, wissen genau, was ein Snuff-Film ist. Die anderen können gerne mal bei Folge 81, glaube ich, reingucken. Und tatsächlich soll die Kamera Ron Sisman geführt haben. Und Ron Sisman ist 1981 an Halloween erschossen worden. Und bis heute weiß man nicht, wer ihn getötet hat. Und es gab eine Verbindung zwischen Ron Sisman und Roy Radin. Das ist ein anderer Regisseur. Und in Ron Radins Villa gab es eine Party. Und eine der Besucherinnen, Melanie Haller, gibt an, dass sie von Roy Radin, also von diesem Regisseur, geschlagen und vergewaltigt worden ist. Und Teile dieses Angriffs sind tatsächlich gefilmt worden. Also, das war im Grunde ein Snufffilm. Und er war wohl relativ bekannt dafür, solche brutalen Videos zu drehen und im Kult quasi zu verschicken und auch innerhalb von diesem Netzwerk, was da vermeintlich bestand, zu verschicken. Und kurz darauf stirbt dann auch der Regisseur Radin, der in einer Schlucht in der Nähe von L.A. gefunden wird. Und der Mord an ihm sieht einfach aus wie eine Hinrichtung. Der hat einen Schuss in den Hinterkopf bekommen. Und in der Nähe von der Leiche findet der Journalist Terry eine Bibel, in der der Vers "Lasst uns essen und trinken, denn morgen werden wir tot sein" aufgeschlagen und markiert ist. Das hat dem Ganzen die Krone aufgesetzt. Allerdings, ein bisschen zur Entlastung, ist später rausgekommen, dass Radin, und das erklärt so ein bisschen diesen Hinrichtungscharakter, angeblich wegen irgendwelcher Drogenhandelgeschichten gekillt wurde. Aber das macht die ganze Geschichte um David Berkowitz natürlich noch viel mysteriöser, weil eine ganze Reihe von Leuten gestorben sind, die alle angeblich irgendwie über drei Ecken mit David Berkowitz zu tun haben.
Und vor allem zu dem damaligen Zeitpunkt, wo sie ja noch nicht. Also, ne, als Maury Terry das rausgefunden hat, war ja noch nicht klar, dass Roy Radin wegen Drogen getötet wurde.
Also tatsächlich glaube ich, dass diese ganze Menge an merkwürdigen Geschichten, dass da auch sehr viel einfach erzählt wurde, also insbesondere von David Berkowitz, um einfach sich noch ein bisschen interessanter zu machen.
Glaubst du von Maury Terry?
Nee, ich glaube tatsächlich, dass Maury Terry an der einen oder anderen Stelle einem Confirmation-Bias vielleicht unterlegen ist. Also, dass er seine Theorien bestätigt sehen wollte und deswegen versucht hat, Beweise dafür zu finden, dass seine Theorien stimmen.
War ja auch ein bisschen auffällig, dass er dann zu Berkowitz geht, auch gerade er zu Berkowitz gehen darf, nachdem sein Buch auch veröffentlicht war, was Berkowitz natürlich wusste. Und dann auch seltsamerweise Berkowitz auf einmal alle Theorien, genauso wie Maury Terry sie im Buch stehen hat, bestätigt. 1:1.
Ja, also fand ich auch sehr auffällig. Also ich glaube, dass es bestimmt eine merkwürdige Geschichte da gegeben hat, aber ich könnte mir auch vorstellen, ich meine, Son of Sam, also David Berkowitz, hat in New York eine solche Panik ausgelöst, dass ich mir auch vorstellen könnte, dass es auch Dinge waren, die Leute glauben wollen. Also dass es da eine größere Verbindung gab und dass es größere Machenschaften gab und einen tieferen Sinn quasi darin. Weil es ja immer einfacher ist, einen Sinn und einen größeren Kontext in etwas zu sehen, als einfach zu akzeptieren, dass jemand durchdreht und sinnlos mordet.
Ja. Und vor allem ist es irgendwie leichter zu ertragen, zu denken, okay, das war irgendwie war sowas super Großes, Bedrohliches von mehreren Menschen, von der ganzen Organisation, die ganze Stadt in Angst versetzt hat, anstelle, wenn man sich dann eingestehen würde oder wenn man dann die Option, die andere Alternative wäre, dass eine einzelne Person ganz New York in Angst und Schrecken versetzt hat.
Ja, und ich meine, ihm ist es gelungen. Ich bin mir sicher, für seinen Selbstwert war es irgendwie gut, weil sonst hätte er ja auch, ich fand das total albern, dass er in einem der Briefe geschrieben hat, ja, mir ist die öffentliche Wahrnehmung nicht wichtig. Und ich mir so denke, du hast gerade zwei Briefe geschrieben, einen davon an eine Zeitung.
Ja.
Also sag mir, dass die öffentliche Anerkennung wichtig ist, ohne mir zu sagen, dass die öffentliche Anerkennung wichtig ist.
Vor allem ist es ja nach wie vor so, ne? Also er sucht ja nach wie vor die Öffentlichkeit, nach wie vor äußert er sich und ist sichtbar und möchte seine Meinung vertreten. Also das passt nicht so ganz zusammen.
Ja. Side Fact über Son of Sam, weil du gerade gesagt hast, er hat auch danach noch so viel erzählt und publiziert und Interviews gegeben und er hat super viel Geld damit verdient, zumindest am Anfang. Weil nämlich dann in den USA die sogenannte Son of Sam Law in Kraft getreten ist. Die ist erst, nachdem dieser Fall eben gewesen ist, überhaupt erstellt und verfasst und verabschiedet worden. Weil, nach diesem Gesetz dürfen Straftäter oder Straftäterinnen mit den Taten, die sie begangen haben, wenn die verkauft werden, verfilmt werden, was auch immer, dann dürfen sie an diesen Werken nicht finanziell profitieren. Weil es natürlich unglaublich unrechtmäßig wäre, wenn jemand wie David Berkowitz Millionen damit macht, dass er einfach Menschen getötet hat und diese Story verkauft. Und er hat, nachdem er im Gefängnis war, seine Story tatsächlich wieder und wieder an unterschiedliche Magazine und Zeitungen und Fernsehsender und was auch immer verkauft. An ganz viele unterschiedliche hat er Rechte verkauft und jedes Mal dafür Geld bekommen. Und da hat natürlich irgendwann der Staat New York gesagt, okay, pass mal auf, jetzt ist gut. So, dass du machst das nicht mehr und nach dir wird es nie wieder jemand anders machen. Was ich schade finde daran, ist, dass sie es die Son of Sam Law nennen, weil ihm das für immer und ewig die Aufmerksamkeit und die Credits gibt, die er in meinen Augen eigentlich nicht haben sollte.
Ja. Was auch noch sehr wichtig ist zu erwähnen, wenn wir jetzt diese ganze Maury Terry, David Berkowitz Story abschließen, beziehungsweise zum Ende kommen, dass David Berkowitz, ich weiß nicht, ob es jetzt Jahre war oder Monate oder nur Wochen, nach dem Interview mit Maury Terry zurückgerudert ist und später dann geäußert hat, dass er nie in einer Sekte war und dass das nicht stimmt, dass da kein okkulte Gruppe dabei war, kein Satanismus. Genau, also gerade für euch zur Einordnung, er hat erst gesagt, ja, stimmt alles und später dann, nee, stimmt nicht. Er hat generell immer wieder sehr widersprüchliche Äußerungen abgegeben. Von daher denke ich mal, muss es jedem selbst überlassen sein, was man glaubt und was nicht. Aber diese Info für euch, er hat es danach wieder zurückgezogen.
Und ich würde vorschlagen, damit kommen wir zu einem Teil in diesem Podcast, den wir uns einfach nicht nehmen lassen wollten. Denn David Berkowitz selbst hat natürlich ein ganz anderes Bild auf sich. Und deswegen haben wir uns mal seine Website genauer angeschaut, denn David Berkowitz hat eine Website mit all seinen Tagebucheinträgen und seinen Statements und Entschuldigungen und Beschreibungen und was auch immer.
Sein Weg zu Gott.
Genau. Und das haben wir uns mal ein bisschen genauer angeschaut, um die andere Seite der Medaille quasi zu zeigen. Nicht das, was über ihn berichtet wird, sondern das, was David Berkowitz über sich selber sagt. Weil wir dachten, in der 100. Folge und dem ausführlichsten Fall und dem ausführlichsten Täterprofil, das wir jemals gemacht haben, darf in diesem Fall die Seite von David Berkowitz nicht fehlen.
Ich würde einfach mal jetzt auch ein bisschen, wahrscheinlich ähnlich desorganisiert wie David Berkowitz, mal durchgehen und einfach mal so ein bisschen meine Notizen mitteilen, wie ich sie auch dir zum Teil bisher schon mitgeteilt habe. Wir haben ja dann teilweise auch gesagt, stopp, wir machen das im Podcast. Die Videoreihe, die ich mir dazu angeguckt habe, heißt David Berkowitz in His Own Words. Und das ist insgesamt ist es eine Dauer von ungefähr 1:40, wo wir wirklich durchgehend über seine Vergangenheit spricht, über Kindheit, seinen ganzen Werdegang. Die Taten lässt er aus, da sagt er selbst, darüber wurde genug berichtet, schaut es euch selbst an. Aber er beschreibt sehr deutlich seine Gefühlslage und seine Gedanken zu Zeiten von der Verhaftung und auch von der Verurteilung, genau. Er fängt an mit seiner Kindheit. Er redet, was mir direkt aufgefallen ist, ist, dass er in den Videos sehr, sehr positiv über seine leibliche Mutter spricht und auch über seine Halbschwester. Und er spricht direkt im ersten Abschnitt des Videos darüber, dass er ein Buch gelesen hat, in dem die These aufgestellt wird, dass Kinder im Mutterleib von traumatischen Erlebnissen der Mutter Dinge mitnehmen und beeinflusst werden können. Das ist ja was ich auch kenne, also wo ich auch meine, dass es auch Studien dazu gibt, dass schwere Traumata von Müttern bzw. schwere Traumata, die passieren, während das Kind sich im Mutterleib befindet, dass das Auswirkungen auf das Kind haben kann. Er hat sich das damit so ein bisschen erklärt, dass seine Mutter hat sich ja eine Weile vor seiner Geburt von ihrem Mann getrennt, beziehungsweise der Mann hat sie verlassen. Tony Falco, meine ich, war sein Name. Und sie ist ja dann mit Joseph Kleinman zusammengekommen, der leibliche Vater von David Berkowitz ist. Der wiederum hat sie hat vor die Wahl gestellt, entweder ich oder das Baby. Was er dann für sich so hergeleitet hat, das muss ja eine massive emotionale Belastung für meine Mutter gewesen sein. Das muss ja schwer auszuhalten gewesen sein und vor allem dann in diesem Dreieck von Betty Falco, Joseph Kleinman und das Kind und sie musste sich da entscheiden, ne? Sie, entweder der Mann oder das Kind. Betty hat sich dafür den Mann entschieden und Berkowitz meinte, dass er der Meinung ist, dass es da so ein starkes emotionales Trauma und emotionale Belastung für die Mutter gewesen sein muss, dass er da als Embryo, als Fötus auch was mitgenommen hat und das dann schon seinen Start ins Leben quasi geprägt hat in eine, würde ich sagen, negativ eingefärbte Richtung, wie er es dargestellt hat.
Also er versucht quasi zu erklären, warum er zu dem geworden ist, was er ist, indem er sagt, meine Mutter war sehr traumatisiert, während sie mit mir schwanger war. Und ich glaube, deswegen bin ich so geworden.
Genau. Und
dazu muss man aber sagen, was das Thema seine Mutter und seine Herkunft angeht, da gibt es unglaublich unterschiedliche Quellen. Die einen sagen, David Berkowitz hatte zu seiner leiblichen Mutter, nachdem er sie gefunden hat, eine sehr gute Beziehung und auch zu seiner Halbschwester. Und es sei ein sehr inniges Verhältnis gewesen. Unter anderem sagt David Berkowitz selber das. Dann gibt es aber andere Quellen, die sagen, dass seine leibliche Mutter, nachdem er sie aufgesucht hat, überhaupt kein Interesse an ihm hatte. Dass es ihr eigentlich völlig egal war und sie auch keine Lust hatte, ihn zu sehen und sie überhaupt nicht wusste, warum er sie überhaupt aufsucht. Und dann gibt es ganz unterschiedliche Berichte dazu, weil David Berkowitz in seinen Videos selber sagt, die Berkowitz seien so großartige Eltern gewesen. Und er sei so dankbar für sie und sie wären so tolle Menschen gewesen. Allerdings haben die Berkowitz ihm erzählt, als er klein war, dass seine leibliche Mutter bei seiner Geburt gestorben wäre. Das heißt, David Berkowitz ist in dem Glauben aufgewachsen, er hätte mit seiner Geburt seine Mutter getötet. Was, wenn man das mal objektiv betrachtet, für ein Kind durchaus eine massiv traumatisierende Annahme sein kann. Oder auch eine massiv traumatisierende Tatsache, wenn das tatsächlich so ist. Aber das war bei ihm gar nicht so. Und er selber sagt, dass er sich als Kind schon immer gefragt hat, was er nur falsch gemacht hat, dass seine Mutter bei seiner Geburt gestorben ist und dass er schon damals vermutet hat, dass sein Vater ihn einfach nur deswegen nicht wollte, weil er die Ehefrau seines Vaters, also seine Mutter, durch seine Geburt getötet hat. Und mit 21, als er dann von der Armee zurückkommt, findet er heraus, dass seine leibliche Mutter nie gestorben ist. Und das ist der Moment, in dem er sie aufsucht und versucht, mit ihr eine Beziehung herzustellen. Und da wiederum gibt es dann wieder, wie schon gesagt, unterschiedliche Annahmen, wie diese Beziehung am Ende des Tages ausgesehen hat. Aber was er sagt, ist, er ist quasi mit Schuldgefühlen und mit massiven Problemen aufgewachsen, weil er selber schon als er klein war, gesagt hat, ich habe meine Mutter getötet, ich bin ein schlechter Junge, ich bin ein schlechter Mensch.
Vor allem, das ist ja ein Großteil seines Lebens gewesen. Also ich glaube, mit 5 oder 6 Jahren haben seine Adoptiveltern ihm gesagt, er hätte seine Mutter wäre bei der Geburt gestorben. Und er hat es geglaubt, bis er 21 war, bis er erfahren hat, dass sie lebt. Und das ist ja also eigentlich fast die gesamte Entwicklung von also die gesamte kindliche Entwicklung, die gesamte Pubertät über, hat dieser Gedanke, so wie er es darstellt, sein Denken geprägt und sein Leben geprägt und die Art, wie er sich selbst gesehen hat.
Ja. Und was ich tatsächlich auffällig finde, ist, dass er nur wenige Monate, nachdem er herausfindet, dass seine Mutter bei seiner Geburt tatsächlich nicht gestorben ist, anfängt, das erste Mal auf Menschen loszugehen und seinen ersten Mordversuch begeht. Also im Nachhinein wurde das auch häufig vermutet als mögliches auslösendes Ereignis, das dazu geführt hat, dass er diese Grenze überschritten hat.
Dann würde ich mich aber halt fragen, wenn es so war, wie er es berichtet, so schön und harmonisch, warum hätte er dann damit anfangen sollen?
Berechtigte Frage.
Dann würde ja logischer sein, dass die Mutter ihn nicht wollte und er. Und diese Zurückweisung vielleicht, was ihn ihm ausgelöst hat. Das würde für mich mehr Sinn machen.
Dass sie nicht tot war, sondern ihn einfach nur nicht wollte.
Genau.
Ja. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Er selber sagt von sich auch, dass er in dem Moment, wo seine Adoptiveltern ihm erzählt haben, dass seine Mutter bei der Geburt gestorben ist, dass er in dem Moment angefangen hätte, sich schlecht zu verhalten. Also, dass er angefangen hat, in der Schule nicht aufzupassen, sich aufzulehnen. Er hätte angeblich ADHS gehabt, hätte angefangen, seine Sachen im Zimmer rumzuschmeißen, seine Eltern angeschrien, war um 5 Uhr morgens wach und hat seine Eltern geweckt, war unruhig. Also ich persönlich finde jetzt ein Kind mit 6 Jahren, das um 5 Uhr morgens aufwacht, jetzt nicht unbedingt verhaltensauffällig.
Hab ich auch gemacht.
Also wollte ich gerade sagen. Ich glaube, ich war mit 6 Uhr morgens, mit 6 Jahren war ich auch um 5 Uhr morgens oder um 5:30 wach. Und er war halt, also er ist halt der Meinung, dass die Lehrer ihn nicht mochten und er in der Schule schlecht war und dass er einen ausgeprägten Zerstörungsdrang hatte und dass das alles nur daran liegt, dass er geglaubt hat, dass er seine Mutter getötet hat.
Ja, als so eine Art, also im Sinne von so einer Art Selbstbestrafung. Genau, dass er sich da ständig selbst sabotiert hat, selbst bestraft hat und mit seinem Verhalten unbewusst sich dafür bestraft, seine Mutter getötet zu haben.
Ja.
Was hältst du davon?
Also ich würde es prinzipiell nicht verneinen, weil ich schon glaube, dass ein solcher Mechanismus und auch ein solcher Glaube, je nachdem, wie du als Elternteil deinem Kind das erklärst, wenn du deinem Kind sagst, deine Mutter ist bei der Geburt gestorben, Punkt, und jetzt lebt damit, glaube ich, löst das beim Kind definitiv, also könnte ich mir gut vorstellen, wahrscheinlich ein Trauma aus. Weil es mit unglaublichem Schuldgefühl einhergeht. Und ich glaube, da kommt es darauf an, wie du diesem Kind das erzählst. Wie du erklärst, was passiert. Wie du dem Kind versuchst beizubringen, dass solche Dinge passieren und dass sie nie etwas mit dem Kind zu tun haben. Also vor allen Dingen nie die Schuld eines Kindes sind. Und ich glaube, da ist es einfach, einfach eine extreme Situation, in der es wichtig ist, wie die Dynamik sich entwickelt zwischen den Eltern und dem Kind. Und wenn die Eltern damit nicht umgehen können und auf dieses Kind nicht eingehen können, dann kann das beim Kind, glaube ich, schon, wie gesagt, ein massives Trauma auslösen und auch Schuldgefühle und auffälliges Verhalten.
Kann es auf jeden Fall.
Ich finde allerdings immer noch nicht, dass es eine Erklärung ist für die Entwicklung, die es danach genommen hat.
Was ich übrigens noch rausgefunden habe, das ist, kommt aus einer Quelle, was ich aber in anderen Quellen nicht gefunden habe, deswegen ich markiere es jetzt hier mal so, ist auch, dass ich da gelesen habe, dass David Burkitt wohl hier die Triade erfüllt hat, die dunkle Triade erfüllt hat. Dass er schon früh wohl, was war das?
Tiere quälen.
Ja, ja, den Vogel oder den Wellensittich seiner Mutter vergiftet hat. Über 3 Wochen lang hat er ihm ständig irgendwie so Gift gegeben, so ein Hausmittel.
Oh mein Gott, okay.
Irgend so ein Putzzeug. Auf jeden Fall hat er diesen Vogel getötet, das hat 3 Wochen gedauert. Feuer gelegt hat er auch schon früh angefangen zu zündeln. Für Bettnässen habe ich jetzt keine Infos gefunden, aber bei dem Zündeln und dem Tiere quälen, das sind natürlich bei mir.
Wollte ich gerade sagen, da gehen halt alle Alarmglocken an, wenn du das hörst. Ja. Ja, und das ist aber für mich wieder sowas, wo ich so denke, das spricht für mich aber nicht. Also, dass er das schon so früh angefangen hat, erscheint mir die Erklärung von, er hat mit 6 rausgefunden, dass seine Mutter bei seiner Geburt angeblich gestorben ist, das erscheint mir ein bisschen spät. Weißt du, was ich meine? Wenn er mit 7 oder 8 oder schon früher angefangen hat, das zu machen, dann scheint mir das eine sehr schnelle Entwicklung gewesen zu sein.
Nee, wohl so 8 bis 10 rum. Aber es würde aber, also es, ich glaube nicht, dass es zu schnell wäre, weil ich meine, wenn es so ein Schock ist, kann es ja schon schnell gehen, dass sich dann das Verhalten verändert. Ne? Also ich meine, sowas braucht ja nicht irgendwie Zeit, um verarbeitet zu werden, weil es wird ja nicht verarbeitet. Das ist ja das Problem daran.
Ja, das könnte sein. Ja. Das könnte natürlich sein.
Dann spricht Berkowitz in den Videos davon, dass sich seine psychische Verfassung verschlechtert hat. Also er redet davon, dass er zum Beispiel schon im Alter von 12 bis 13 Jahren eine ganz starke depressive Phase gehabt habe. Und als er dann älter war, so hat er dann seine leibliche Mutter und seine Halbschwester wohl schon gekannt. Also würde ich mal schätzen, so vielleicht 22, 23. Berichtet er davon, dass er auch von seiner Halbschwester berichtet bekommen hat, dass er Sachen getan hat, wie zum Beispiel vor dem Spiegel stehen und seinen Kopf die ganze Zeit anfassen und sagen, irgendwas ist da nicht okay, irgendwas ist in meinem Kopf drin. Dass er auf einmal einfach angefangen hat zu lachen und seine Halbschwester hat ihn gefragt, was ist denn? Und er hat geantwortet, nichts ist, sie kommen, irgendwann sind sie da und sie werden mich holen und sie sehen mich und sie hören mich. Also so vieles, was du so in Richtung Psychose einordnen würdest. Und eine der prägnantesten Fragen oder der am meisten gestellten Fragen bei David Berkowitz, und die hat sich wahrscheinlich schon jeder gestellt, der hier dem Podcast zuhört und hat sich wahrscheinlich schon gedacht, warum machen sie nicht endlich das? Hier ist es.
ist die Frage, ob David Berkowitz schizophren ist.
War. Oder war.
Oder war.
Ja. Und dieser Frage wollen wir uns widmen, weil wir es als Sci-Crime-Podcast als unsere Aufgabe empfinden. Fast schon als unser Zwang, darüber zu sprechen.
Berufung.
Ja. Es gibt unterschiedliche Hinweise für die eine oder für die andere Seite. Am Ende sagen wir dann auch, was wir tendenziell eher glauben. Zum Thema Schizophrenie als solche oder paranoide Schizophrenie. Ironischerweise war das unsere allererste Folge.
Da ist die Brücke.
Ja. Die allererste Folge, die wir gemacht haben, war das Thema paranoide Schizophrenie. Und genau, ganz kurz, wirklich ganz kurz zur paranoiden Schizophrenie. Das ist eine sehr schwerwiegende psychische Erkrankung, bei der Betroffene den Bezug zur Realität verlieren und sie Störungen im Denken und Wahrnehmen ausprägen, beispielsweise Wahnvorstellungen oder Halluzinationen haben oder Gedankeneingebungen von außen etc. etc. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, guckt gerne in die allererste Folge, die wir gemacht haben.
Tatsächlich ist es diese Beschreibung von David Berkowitz, wo er erzählt, ein Hund, der von einem Dämon besessen ist, hätte ihm gesagt, er sollte diese Morde begehen. Das ist tatsächlich was, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass einer meiner Patienten in einer forensischen Klinik mir sagen würde, ja, der Hund hat mir gesagt, es soll jemanden umbringen, also habe ich es gemacht. Ich würde nicht mit der Wimper zucken, ich wäre so, ja, okay. Es würde einfach vollkommen zu dem Störungsbild passen. Es passt perfekt zu einem Bild von der paranoiden Schizophrenie. Es passt Wahnvorstellungen, Halluzinationen, Verfolgungswahn, auch Gefühle von wegen, dass dieser Dämon Gedanken eingibt. Das ist alles was ganz klassisch bei einer paranoiden Schizophrenie ist. Und was bei David Berkowitz passen würde und was auch ein Grund war, warum ich mir am Anfang dachte, easy. Der ist schizophren gewesen. Warum ist er denn schuldfähig gesprochen worden? Warum war er nicht unzurechnungsfähig? Und alle Gutachter, die ihn gesehen haben, also es gab ja da wohl keinen, der gesagt hat, hey, der ist nicht fähig, vor Gericht zu stehen. Der war nicht steuerungs- und einsichtsfähig. Das ist jetzt Deutsch. Der war nicht zurechnungsfähig.
Ja, ich muss gestehen, dass ich am Anfang auch dachte, David Berkowitz, safer Fall von paranoider Schizophrenie, was für mich auch extrem dafür gesprochen hat, war die Tatsache, dass er auf den Hund geschossen hat. Mhm. Weil das für mich ein Zeichen gewesen wäre von einer solchen ausgeprägten Angst vor diesem Dämon. Weil das ist ja auch ein Zeichen oder ein Teil einer Emotion, die zu einer paranoiden Schizophrenie dazugehört. Das macht den Betroffenen ja unglaubliche Angst.
Ja.
Also das ist ja ein Horrorfilm, in dem man dann lebt. Und wenn ich mir vorstelle, dass er einen Dämon hat, der ihm sagt, er soll Menschen töten, dann hat mich die Tatsache, dass er auf diesen Hund geschossen hat, noch mehr in die Richtung gebracht zu sagen, okay, das ist eine paranoide Schizophrenie, weil offensichtlich hat er auch Angst vor ihm.
Ja, das macht Sinn. Was ich auch finde, was dazu gepasst hat, sind die Art, wie die Briefe geschrieben sind. Mhm. Die für mich sehr wirr wirken und sehr Ich muss sagen, ich habe da auch das Wort psychotisch gedacht. Ich dachte mir so, was ist denn jetzt los? Komplett wirr, komplett also komplett skurrile Dinge, die da drin stehen. Und ja auch wieder irgendwie mit dem Hund verbunden. Ne? Also Sam, der ja der Besitzer von diesem Hund war und der will Blut von jungen Mädchen, was ja irgendwie was Dämonisches hat. Also irgendwie geht es für mich schon zusammen. Und auf jeden Fall diese Briefe wirkten auf mich total wirr, skurril, desorganisiert. Ja.
Ja, und dazwischen auch diese Sätze wie, ja, ich will das nicht machen, aber er zwingt mich dazu.
Ja.
Und das waren alles so Sachen, wo ich so dachte, das klingt so sehr nach jemandem, der mehr Angst vor dem Dämon hat, als vor dem, was er da tut.
Was meiner Meinung nach auch noch dafür spricht, dass er schizophren sein könnte oder gewesen sein könnte, ist auch so ein bisschen der Zeitpunkt, wann das ausgebrochen sein soll. Er sagt ja nämlich, dass das in den Anfängen, wo er seine Halbschwester dann kannte, ging das dann los langsam. Er hatte auch schon eine Pubertät, hatte auch schon mit seinem psychischen Zustand zu kämpfen gehabt. Also da war wohl immer so ein bisschen was schwierig, aber verhaltensauffällig. Und eine Schizophrenie ist erstmal dafür bekannt, dass sie normalerweise zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr ausbricht. Und Menschen, die eine Prädisposition für eine Schizophrenie haben,
die werden nicht einfach krank. Also es ist, man hat zum Beispiel die Veranlagung für Schizophrenie und man wird nicht einfach krank, einfach so, sondern es braucht wie so einen Anknipser, wie so einen Auslöser. Und das ist in der Regel, das können starke Trauma sein, das können starker Stress sein, das können hohe Belastungen sein. Und wenn ich sage, es kann starker Stress sein, muss das nicht nur negativer Stress sein, sondern es kann auch positiver Stress sein, der das auslöst. Es ist nicht oft, ich muss sagen, in der Klinik zum Beispiel habe ich das bisher noch nicht gesehen, dass es mal durch was Positives ausgelöst wurde. Aber es kann theoretisch auch möglich sein. Und wir wissen ja nicht genau jetzt, ob das die Begegnung mit seiner Mutter was Schönes für ihn war oder eine einzige Zurückweisung. Und da macht es für mich auch Sinn, dass gerade in dieser Zeit diese Symptome dann losgegangen sind, weil es ja entweder eine große Umstellung für ihn war, vielleicht auch, wenn es gut gelaufen ist, eine große Belastung im Sinne von einem Loyalitätskonflikt mit seinen Adoptiveltern, weißt du, was ich meine? Dass vielleicht so ein Spannungsfeld aufgebaut hat, was ja super belastend sein kann. Oder eben diese Zurückweisung von der Mutter, was natürlich auch belastend für ihn ist. Ne? Da hat er diese Freude, oh, meine Mutter lebt doch noch, ich kann Kontakt zu ihr nehmen, ich kann meine biologische Mutter kennenlernen. Und dann sagt sie, nee, sorry, aber ich will dich nicht.
Ja.
Ja. Und das passt da auch gut rein, finde ich.
Sehe ich genauso. Ich sehe es genauso und ich glaube, es gibt unglaublich viele Hinweise dafür, dass er eine paranoide Schizophrenie gehabt hat oder hat. Aber, hier kommt das große, dicke, fette Aber, bei dem, auf das wir immer wieder gestoßen sind in dem Fall. Was ich da extrem auffällig finde, eigentlich das allererste, was mir ins Auge gesprungen ist, ist, dass diese Art der Psychose von heute auf morgen aufzuhören scheint, als er verhaftet wird. Spätestens in dem Moment, wo er sagt, ja, es war doch nicht der Hund, weil er in der Klinik beziehungsweise im Gefängnis, nicht in der Klinik, sondern im Gefängnis, nie wieder Symptome einer paranoiden Schizophrenie gezeigt hat. Und das war was, wo ich mir so dachte, Also wenn du die einmal hast, verschwindet die nicht einfach wieder, unbehandelt. Das geht nicht einfach wieder weg und schon gar nicht, wenn du verhaftet wirst, genau in dem Moment. Das wäre schon ein sehr, sehr merkwürdiger Zufall.
Ja. Er sagte ja, er hat es trotzdem noch gedacht, also er dachte trotzdem noch, dass ein Dämon in dem Hund sei. Aber er meinte, dass die alle im Gefängnis sich so über ihn lustig gemacht hätten, ihn angefangen hätte zu mobben und deswegen hat er es dann nicht mehr gesagt und er wäre dann zurückgerudert. Und ich denke mir so, okay. Aber ich persönlich kenne keinen paranoid schizophrenen Menschen, der ohne Medikation einfach so seine Außenwirkung von komplett verrückt auf komplett normal schalten kann.
Ja, und schon gar nicht, weil er Angst hat, dass er gemobbt wird. Also weil er wäre ja der Meinung, dass es stimmt und dass alle anderen es einfach nur nicht sehen. Mhm. Also das war für mich auch so ein Bruch, wo ich so dachte, wenn er nur so getan hat, hat er sich an der Stelle nicht intensiv genug mit paranoider Schizophrenie auseinandergesetzt, weil sonst hätte er das nicht gesagt. Und was für mich auch extrem auffällig war und dagegen spricht, ist, wir haben vorhin gesagt, die Art und Weise, wie er diese Taten begangen hat, wirken sehr unorganisiert. Sie wirken aber nicht so unorganisiert wie die Taten von jemandem, bei dem ich eine Psychose vermuten würde.
Ja.
Was ich auffällig finde, ist, dass ihn nie jemand vorher oder nachher oder kaum jemand vorher oder nachher sieht. Er kommt wie ein Geist, er verschwindet wie ein Geist. Es gibt immer unterschiedliche Phantombilder von ihm. Der ist so organisiert, dass er über Jahre nicht gefunden wird, weil er so wenig Spuren hinterlässt. Er schreibt Briefe, die zwar sehr wirr klingen, aber immer an bestimmte Leute adressiert sind, die möglichst einen großen Wirkungs- und Aufmerksamkeitskreis haben.
Und die Briefe stechen auch immer in die richtigen Wunden. Also die machen Angst und das genau an den richtigen Stellen.
Ja. Und er lebt offensichtlich ein so unauffälliges Leben, dass niemandem auffällt, was er tut, für sehr lange Zeit nicht. In seinem näheren Umfeld, bei seinen Nachbarn, in seinem Umkreis. Niemand verdächtigt ihn am Anfang oder in der Zeit. Und die Tatsache, dass er nie gefasst wird, weil er so organisiert, auch wenn unorganisiert, aber organisiert und geplant vorgeht, liegt daran, meiner Meinung nach, dass er keine paranoide Schizophrenie hat. Denn jemand mit einer paranoiden Schizophrenie wäre nie in der Lage, so strukturiert daran zu gehen. Ja. Immer Paare in Autos, immer Frauen mit dunklen Haaren oder Paare, wo eine Frau, wobei Stacey Moskowitz war, glaube ich, blond, aber ja, mit der Ausnahme.
Einmal war eine Frau kurzhaarig, aber der Mann hatte lange dunkle Haare.
Genau, und jedes Mal die gleiche Waffe, zwei von diesen Briefen und er selber, der das dann als die Polizei ihn festnimmt, er behauptet ja bis heute, er hätte nicht gesagt, what took you so long? Also, warum hat es so lange gedauert? Ja. Mhm. Er sagt, er hätte das nicht gesagt. Andere Quellen sagen, er hat es gesagt. Aber sein Verhalten bei der Festnahme wirkt auf mich auch überhaupt nicht nach jemandem in der Psychose. Und die Tatsache, dass der Brief für die nächste Person unterzeichnet mit Son of Sam schon im Auto lag,
ja,
erst recht nicht.
Nee, also gerade mal kurz für euch zur Einordnung. Jemand, der wirklich eine akute Psychose hat, der ist nicht mal in der Lage. Na gut, jetzt wollte ich gerade sagen, dass ich war in der Lage, seine Wohnung irgendwie unter Kontrolle zu halten. Hatte David Berkowitz nicht. Dem seine Wohnung sah aus wie die von einem paranoid Schizophren. Das muss ich sagen. Also die Bilder, die ich da gesehen habe und dieses Loch in der Wand und die Kritzeleien, das passt zu einem paranoid Schizophren. Aber genau, da kann man sich das ja fragen. Also das Level an Desorganisiertheit ist zum Beispiel sowas, dass zum Beispiel dann die ganze Bude vermüllt, dass man es nicht mehr schafft, irgendwie so die Brain Necessities zu regeln. Und dass man, dass auch Leute von draußen, dass Leuten außerhalb auffällt, okay, der ist ja, was ist los mit dem? Irgendwas ist da ganz verrutscht, ganz arg komisch.
Ja.
Und jemand, der zum Beispiel so eine Wohnung hat, wo alles so verschmiert ist und die Wand kaputt ist und der von außen so wahrgenommen werden müsste, der wäre nicht in der Lage, verschiedene Perücken zu bestellen. Der wäre nicht in der Lage zu sagen, okay, heute nehme ich die Perücke, weil die habe ich ja noch nicht angehabt. Der wäre nicht in der Lage, kontrolliert hinzugehen, zu schießen und sich wieder zu entfernen, bevor jemand ihn sieht.
Ja.
Und er würde auffallen. Ich glaube, jemand, der so psychotisch ist, würde auffallen.
Das glaube ich auch. Vielleicht zur Einordnung. Man liest ja in den Zeitungen immer mal wieder von Fällen, wo Leute mit einer Axt oder so in der Öffentlichkeit plötzlich auf jemanden losgehen. Das sind so Fälle, bei denen ich, wenn ich sie in der Zeitung lese, wo mein erster Gedanke paranoide Schizophrenie ist. Weil das ist das häufig eine Tat ist, die nicht versucht wird zu verstecken, die auf eine Art und Weise durchgeführt wird, die so dermaßen auffällig und brutal ist, schon nach außen an sehr öffentlichen Plätzen, mit jemandem, also auf jemanden loszugehen mit einer Axt, ist ein rein logisch betrachtet so dummer Mord, weil du mit hundertprozentiger Sicherheit wirst du gefasst.
Mhm.
Und im schlechtesten Fall, in Anführungszeichen, wenn du eine Tötungsabsicht hast, gelingt dir der Mord nicht mal oder das Tötungsdelikt gelingt dir nicht mal, weil du vorher zurückgehalten wirst.
Ja.
Und dann sind das häufig ganz wahllose Leute, die das trifft. Und das ist das Erste, was ich da denke, jedes Mal, wenn ich das lese, und es trifft nicht jedes Mal zu, aber jedes Mal, wenn ich das lese, ist das Erste, was ich denke, paranoide Schizophrenie, weil das eine Art von Tötungsdelikt ist, die nach einer paranoiden Schizophrenie aussieht. Ungeplant, völlig chaotisch, unorganisiert, irgendwie zufällig und so auffällig, dass sich jeder geistig gesunde Mensch denkt, das ist so auffällig, du wirst direkt gefasst.
Obwohl ich mich gerade auch frage, ob es nicht auch sein kann, also weil diese Menschen, die zum Beispiel in Menschenmassen auf andere losgehen, das, also die so Halluzinationen, die ich da kenne, sind zum Beispiel, diese Menschen fühlen sich im Recht, das zu machen, sie fühlen sich in ihrem Leben bedroht. Also diese Menschen ist entweder, was ich oft höre, ist Apokalypse. Wenn ich jetzt diese Person nicht töte, dann geht die ganze Welt unter, also muss ich sie töten, um die Menschen zu retten, und sie fühlen sich da im Recht. Sie müssen es ja tun, um alle anderen zu retten. Oder sie fühlen sich im Recht, weil diese Person, die sie dann angreifen, ist die sie eigentlich töten will.
Ja.
Also die sind wirklich in der Überzeugung, entweder ich oder der. Und ich frage mich gerade, ob bei Berkowitz es möglich wäre, ne, wenn wir in Betracht ziehen würden, dass eine Schizophrenie war, ist, ob dieses Wahnkonstrukt, dass es ein Dämon ist, der auch so ein bisschen aus dem Verborgenen agiert, dass ihn das vielleicht eventuell möglicherweise hätte befähigen können, also in dieser Dunkelheit zu agieren, und dass es trotzdem hätte ein Wahn sein können, aber eben ein Wahn, womit eine Aufgabe des Dämons ist, nicht erwischt zu werden. Weißt du, was ich meine? Ich kenne sowas nicht, habe es noch nicht gesehen, aber ich frage mich, ob sowas möglich ist oder ob diese Erkrankung dich in jedem Fall so stark desorganisiert, dass sowas nicht geht.
Also ich glaube halt, selbst wenn du versuchst, möglichst unauffällig zu sein, bist du durch den Versuch, unauffällig zu sein, sehr auffällig. Ja. Also nicht weil, auffällig, das, ja. Nicht, weil das bei Menschen auch so ist, die tatsächlich keine psychische Erkrankung haben und versuchen, unauffällig zu sein. Ich glaube, da gelingt das. Sondern weil ich glaube, dass diese Erkrankung die Wahrnehmung der Realität ja so dermaßen verzerrt,
ja,
dass du der Meinung bist, du seist super unauffällig und alle anderen denken sich, was stimmt denn nicht mit dir?
Ja, doch, genau, also, stimmt, ja.
Dass es eher in so ein Extrem geht, tatsächlich.
Was auch gegen die Schizophrenie spricht, ist, dass David Berkowitz niemals medikamentös behandelt wurde. Er wurde nach seiner Verhaftung auch, soweit ich weiß, nie besonders lange oder intensiv psychotherapeutisch behandelt. Er hat nie irgendeine Art von Behandlung gegen diese Schizophrenie bekommen. Und damit ist die paranoide Schizophrenie für mich raus. Also das ist keine Erkrankung, die einfach so verschwindet.
Ja.
Ne, man könnte darüber sprechen, ob, er hat ja auch erzählt, dass er auch LSD genommen hat, als er jung war, dass es irgendwie eine drogeninduzierte Psychose war. Das wäre aber dann eine ganz schön lange gewesen. Man könnte darüber diskutieren, ob das vielleicht eine wahnhafte Störung ist oder eine, keine Ahnung, Schizophrenia simplex oder was es alles noch da gibt, weißt du?
Ja.
Keine Ahnung, haben wir zu wenig Infos, aber eine paranoide Schizophrenie, ich glaub's nicht.
Ich auch nicht. Das, was ich am Ende mich immer noch frage oder worüber ich gerne zum Schluss nach all dem, was wir jetzt dargestellt haben, noch reden wollen würde, sind so ein paar Thesen, die wir aufgestellt haben, warum er all diese Dinge denn dann getan hat, wenn es keine paranoide Schizophrenie war. Und die eine These, die wir aufgestellt haben, ist, dass David Berkowitz das Töten als sexuell lustvoll empfunden hat. Was für mich so ein bisschen dafür spricht, ist die Tatsache, dass er selber vorher ja sehr, sehr viele Brandstiftungen begangen hat. Und es gibt unterschiedliche Quellen dazu, aber ein paar von den Quellen sagen, dass er während dieser Brandstiftungen masturbiert hat, bis zum Orgasmus. Und tatsächlich auch nochmal, während die Feuerwehr kam. Und das hat ja sowas, fast schon sowas Pyromanisches, wenn man das macht. Und ich habe mich halt gefragt, ob für David Berkowitz, weil er hat immerhin in Summe knapp 2000 Brandstiftungen begangen, zumindest berichtet er das selber. Und ich frage mich, ob einen sowas irgendwann auf sexueller Ebene abstumpft. Ob das irgendwann nicht mehr reicht als Kick.
Mhm.
Und ob er vielleicht währenddessen schon die Fantasie hatte, dass irgendjemand stirbt, also dass er schon Mordfantasien hatte und er selber möglicherweise seine sexuellen Fantasien von dieser Brandstiftung verlagert hat auf das Töten als solches. Und dass es ihm da aber nicht darum ging, einem Menschen in die Augen zu sehen, während er stirbt, weil sonst wäre er beispielsweise bei dem Messerthema geblieben, sondern dass es darum ging, um den Kick etwas zu zerstören, etwas kaputt zu machen. Und was ich sehr, sehr auffällig daran fand, und das ist so ein bisschen meine zweite Theorie, ist, dass es erst gestartet hat, nachdem er dieses Thema mit seiner Mutter hatte und dass er hauptsächlich auf junge, dunkelhaarige Frauen geschossen hat. Und ich frage mich auch da, sahen die seiner Mutter ähnlich? Oder waren das die Frauen, die er eigentlich begehrt hat? Und wenn er sie nicht haben kann, dann will er sie wenigstens, also dann will er diese, mischt er die Fantasie von der dunkelhaarigen Frau mit dem sexuellen Excitement, etwas zu zerstören. Und in diesem Fall jemanden zu zerstören.
Hm. Dass er so viel zusammenspielt, aber irgendwie ist viel, also irgendwie Mutter und Sexuelles zusammenspielt.
Ja, und dieses Excitement von Dinge kaputt machen, weil Brandstiftung hat ja auch viel zu tun mit Aufregung und
ja.
Er ist ja in seinem Auto auch nächtelang durch die Straßen gefahren und hat das richtige Opfer gesucht. Und das hat ja auch was mit Excitement zu tun, mit so einem Kick, mit so einem Kribbeln.
Also du sagst, es ist halt vielleicht nicht um die sexuelle Erregung, sondern um Erregung in general.
Naja, vielleicht fand er die Erregung allgemein als sexuell erregend.
Hm.
Also ich habe mich halt gefragt, wo das plötzlich herkam. Und ich fand halt dieses Brandstiftungsthema schon irgendwie interessant.
Ja, das ist das, was mich an diesem Fall so ein bisschen Fuchs hält, weil ich da irgendwie nicht. Ich habe das Gefühl, ich kriege hier keinen Fuß in die Tür. Egal, es gibt so viele verschiedene Ansätze und bei allen bin ich so, ja, das glaube ich nicht, aber irgendwie glaube ich das auch nicht so und das glaube ich irgendwie auch nicht. Und am Ende ist da irgendwie nichts mehr und ich denke mir so, ja toll, aber irgendwas muss es ja sein.
Ja, ich sehe das andersrum. Für mich ist das Glas halb voll. Ich denke mir, es könnte das gewesen sein, das gewesen sein, das gewesen sein. Und es gibt sehr viele mögliche Theorien, warum er diese Dinge getan hat. Also, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass er selber, er hat ja selber gesagt, er hat sich immer sehr minderwertig gefühlt und sehr abgegrenzt von anderen Menschen, unwichtig. Er hat Probleme gehabt, Beziehungen mit Frauen aufzubauen. Seine Mutter hat ihn zurückgestoßen. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass dieses Gefühl von Zurückweisung, also der Moment, in dem du rausfindest, dass deine Adoptiveltern, zu denen du vielleicht eine richtig gute Beziehung hattest, dich dein Leben lang belogen haben, dich dein Leben lang in dem Glauben gelassen haben, dass du deine Mutter getötet hast, dann findest du deine Mutter, die gar nicht gestorben ist, und du versuchst, den Konflikt zu lösen von ich habe dich getötet, oh, ich habe dich gar nicht umgebracht, du lebst und wir können jetzt irgendwie eine Familie sein und ich bin hier, und dann will sie dich nicht, dass das der letzte Punkt war, der ihn über die Kante gebracht hat. Und vorher hat er dieses Selbstwertgefühlproblem damit gelöst, dass er Dinge kaputt gemacht hat, die nicht menschlicher Natur waren. Also er hat Dinge angezündet, er hat Tiere gequält und Tiere umgebracht und hat aber nichts Menschliches zerstört. Mhm. Und kommt dann an dem Punkt, diesen Point of No Return, und sagt, okay, meine Familie hat mich verraten, meine Mutter will mich nicht. Und dann fängt er an, die Welt nicht nur auf materieller Ebene, sondern auf menschlicher Ebene für diese Zurückweisung zu bestrafen.
Ja, also ich sehe auf jeden Fall, wo du herkommst. You have a point. Aber irgendwie ist es, ja, ich weiß nicht, für mich haben halt die Taten nichts Sexuelles. Auch wenn es nur dunkelhaarige Menschen waren, überwiegend dunkelhaarige Frauen waren, und auch wenn es mit seiner Mutter eventuell diese starke Zurückweisung war, wo ich mitgehen kann, ist dieses Zerstören und dieses der Welt das Zurückgeben.
Letzte Theorie. Was, wenn er sexuelle Befriedigung aus dem Gefühl von Macht gezogen hat? Weil das ist ein Motiv, das sich durch alles durchzieht. Tiere quälen, durchzündeln, Brandstiftung, hat immer was Mächtiges. Immer etwas Zerstörerisches, Mächtiges, Herrliches quasi in Anführungszeichen. Also herrlich nicht im Sinne von toll, sondern groß quasi. Und aus dem Dunkeln aufzutauchen und glückliche Momente zu zerstören von jungen Menschen, und zwar wie ein Geist, und in der Nacht wieder zu verschwinden, bevor dich jemand sieht, bevor überhaupt irgendjemand was gesehen hat, ist etwas unglaublich Mächtiges.
Ja, aber warum, also wo außer bei den Brandstiftungen ist die Regung dann sexuell? Also ich denke mir dann,
wir
so
wissen ja nicht, ob er danach, nachdem er nach Hause gefahren ist, mit diesen Fantasien von dem Schuss und diesem Moment, ob er damit noch masturbiert hat.
Aber er hat es ja gar nicht gesehen, er war ja nicht so nah dran.
Aber er wusste es.
Aber er wusste nicht, ob sie sterben.
Aber er hat es in den Medien gelesen, er hat sogar Briefe an die Medien geschickt und hat alle Zeitungsartikel darüber gelesen und hat sich daran ergötzt, dass ganz New York Angst hat vor ihm. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass es vorher, wir haben ja schon ein paar Mal geredet von so Treppenstufen von Taten oder bis zur Tat. Und er hat vorher ja so viele Linien übertreten. Er hat angefangen, Tiere zu quälen, er hat Feuer gelegt. Er hat, wenn er mit diesen Carl-Brüdern tatsächlich Schäferhunde getötet hat und deren Blut getrunken hat, dann ist er alle möglichen Stufen des Mächtigseins schon gegangen. Bis zu dem Moment von absoluter Macht jemandem das Leben nehmen. Und mit dem Messer auf jemanden einstechen hat er aber gemerkt, okay, das fühlt sich nicht mächtig an, das fühlt sich angsteinflößend an und ich verliere Macht und Kontrolle, weil die Person sich wehrt. Aber auf Distanz, wenn ich jemanden auf Distanz erschieße, wie will die Person sich wehren? Was soll sie denn machen?
Ja.
Und da bist du allmächtig. Und was, wenn sein Sexualmotiv, wenn man von Sexualität ausgehen will, was, wenn sein Sexualmotiv Macht gewesen ist? Und auf, also Anerkennung und Macht.
Ja. Weil ich meine, es ist ja schon sehr machtvoll, und vor allem, dann würde auch wieder passen, diese große Waffe und diese großen Kugeln, würde ja so ein bisschen dazu passen, dann danach zu greifen, anstatt nach den Dingen, die er vielleicht gewohnt war durch den Krieg, dass das vielleicht irgendwie was Machtvolleres war, weil das größer war und diese großen Kugeln, wo er sich vielleicht, nehmen wir wie gesagt an, er war organisiert oder er konnte das alles vorausplanen, dass ich da vielleicht auch schon dachte, okay, das fällt auf, dass das solche Kugeln sind und das macht auch Angst. Weißt du, was ich meine? Also, dass das
noch so ein extra Ding
ist. Dass es noch so ein extra Ding ist. Und es würde dazu passen, dass es um Macht geht, und dann würde auch das Schießen, womit ich ja gerade so Probleme hatte, wo ich meinte, aber das Schießen hat doch wenig Sexuelles und es hat wenig irgendwie, wo man irgendwie Kontakt hat. Oder was ihn irgendwie erregen könnte in die Richtung. Aber da würde es ja nicht dagegen sprechen, weil auf jemanden zu schießen und von Weitem aus der Dunkelheit erscheinen, von jemandem das Leben zu nehmen und wieder zu verschwinden, hat was sehr Machtvolles.
Finde ich auch.
Ja.
Finde ich auch. Und dann war die Schizophrenie und diese ganze Sektengeschichte am Ende einfach nur der Versuch, erst der Versuch, noch mehr Angst zu stiften und damit noch mehr Macht zu haben und dann irgendwann sich von der Schuld zu lösen oder immer eine neue Geschichte zu erzählen, damit man in den Medien nicht langweilig wird.
Ja.
Und ich würde sagen, mit diesen letzten Theorien schließen wir unsere extrem überlange 100. Folge zu David Berkowitz.
Das ist die längste Folge, die wir hier aufgenommen haben.
Mit Abstand. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hatten auf jeden Fall Spaß. Lasst uns gerne wissen, was ihr über David Berkowitz, unsere Theorien und den ganzen Fall denkt. Schreibt uns gerne auf Instagram, da heißen wir Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Oder schreibt uns eine E-Mail an blackboxderpodcast@gmail.com. Bewertet uns gerne überall, wo ihr uns bewerten könnt. Und seid lieb zueinander.
Und wir sagen
tschüss! Tschüss.